Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch.
Huch,
Etten.
Jawohl.
Was ist denn da passiert?
Ja, hört sich ein bisschen anders an, ne?
Ja.
Das hat ungemein mit unserer neuen Gästin zu tun.
Ja.
Wir haben einen ganz besonderen Gast jetzt daheim.
Ja,
das hast du ja noch nie gemacht. Bisschen, ja, dachte ich mir mal, es wird Zeit, mal eine Exklusivität on top zu setzen.
Das ist dir wohl gelungen, mein Lieber.
Das freut mich. Ich hoffe, das kommt auch bei unserer Gästin gut an.
Du meinst jetzt akustisch oder?
Hoffe ich doch.
Sicherlich.
Ja. In jeder Betrachtweise.
Ja, okay. Und überall geil.
Okay, Leute, wir machen es mal ganz, ganz kurz und schmerzlos. Wir haben heute einen Gast zu Besuch, den bzw. die ihr natürlich alle kennt aus diversen Produktionen. Egal, ob es jetzt Disneys große Pause ist, ob es das High School Musical ist, ob es Pretty Little Liars ist, ob es Riverdale ist und warte mal, irgendwas habe ich vergessen. Ich weiß nicht. Ah, es fällt mir wieder ein, ob es Haus des Geldes ist. Ihr kennt sie alle. Herzlich willkommen im Studio, Esra Wulan!
Dankeschön. Ey, erstmal danke fürs Intro. Ich fühle mich geehrt. Ich fühle mich wirklich geehrt. Dankeschön.
Sehr gerne.
Ich habe auch dazu geneigt, so ein bisschen Bauchtanz zu machen nebenbei. Ich hoffe, das war in Ordnung.
Das war großartig. Leider konnten das unsere Hörer jetzt nicht sehen.
Ja, schade, dass wir es nicht auch aufgenommen haben.
Ja, zu spät.
Ja.
Aber wer weiß, vielleicht können wir das ja noch nachholen.
Wir holen das nach. Ich freue mich, hier zu sein.
Esra, danke, dass du uns beehrst. Danke, dass du gekommen bist zu uns.
Ich
wir freuen uns auch sehr, dass du den Weg zu uns in die Jofa gefunden hast.
Bisschen verspätet.
Naja, in Wirklichkeit waren wir jetzt. In Wirklichkeit waren wir das, ja. Dir geht's gut? Du hast zu trinken, zu essen?
Ja, das muss ich auch nochmal, das sehen ja die Zuhörer leider auch nicht. Ich habe Baklava, ich habe Gebäck, ich habe Sonnenblumenkerne. Ey, das könnt ihr euch, und ich habe türkischen Tee, ich habe Chai hier. Ich fühle mich echt wie zu Hause. Also, ey, hättet ihr mir das vorher gesagt, oder hätte ich dir das vorher geglaubt, ich wäre im Pyjama gekommen, ne?
Ja,
ich wäre direkt im Pyjama gekommen. Ich fühle mich wirklich wie zu Hause.
Ich glaube, dann hätten sich deine Fans auch gefreut darüber.
Meinst du, wenn ich so im Pyjama komme? Ich
denke schon.
Vielleicht können wir wenigstens ein Pyjama-Foto nachliefern. Oder, so.
Oder wir machen einen zweiten Teil im Pyjama, aber dann müsst ihr alle drei in Pyjama
kommen. Genau, Pyjama-Party.
Ja, absolut, yeah. Da bin ich dabei. Sofort.
Hey, heißt das eigentlich Pyjama oder Pyjama? Wenn wir schon mal dabei sind.
Ist eine richtig gute Frage.
Ich glaube Pyjama, ne?
Pyjama?
Also mit diesem D dazu. Also,
Pyjama.
Ne?
Wir können ja mal im Lexikon mal nachrecherchieren.
Also, ich würde aus dem Bauchhaus, würde ich auf jeden Fall Pyjama sagen. Aber ich bin mir nicht sicher.
Ich bin mir auch nicht sicher.
Gute
guckst
Frage.
Guckst du nach?
Ja, Pyjama. So.
Wird ja ohne D geschrieben, logischerweise.
Ja.
Und?
Tja, was ist denn das hier? Warum bin ich denn hier bei Englisch gelandet?
Und Pyjama. Wenn ihr die Auflösung auf diese Frage wisst, dann schreibt uns. By the way.
Substantiv maskulin oder Substantiv neutrum. So, aber während
Etting die Aussprache
sucht. In Bezug auf die Aussprache kann ich jetzt nicht. Doch. Ah, mit D, doch. Pyjama.
Ist doch richtig.
Ja.
Pyjama. Na, wunderbar. Dann war's
wir
doch nicht
haben noch
verkehrt.
Ein gutes Deutschgefühl. Okay.
Nebenbei, Fotos und sowas, wenn du Fotos gepostet hast und unsere Fans da was gucken wollen, dann
ja.
Wo finden sie das? Wo können sie dich finden? Auf Instagram bestimmt, ne?
Ja, auch TikTok, aber da bin ich nicht so aktiv, muss ich ehrlich gestehen, was schade ist.
Okay.
Müsste ich eigentlich sein, weil da geht's echt ab.
Wir verlinken dich einfach, wir verlinken deinen Instagram-Account.
Wir uns gegenseitig.
Oder so.
Was hältst du denn davon?
Ja, großartig.
Okay.
Großartig.
Okay.
Machen wir später.
Ja.
Esra.
Ja.
Esra.
Was habe ich gesagt?
Esra. Du hast Esra mit einem stimmhaften S.
Und ich muss es schärfer aussprechen.
Ja. Du musst stimmlos. Es muss ein scharfes S sein.
Entschuldige bitte.
Das ist überhaupt nicht
schlimm. Korrigier mich.
Nein, das ist alles gut.
Esra.
Aber Esra, ja.
Du bist geboren in Berlin?
Ich wurde hier geboren, ja.
Okay. Du bist Es ist ja öffentlich dein Geburtsdatum. Darf ich es nennen oder ja, wollen wir es wegpiepen?
Ja, natürlich. Ich sehe ja nicht so aus.
Okay. Du bist, natürlich nicht. Du bist im wunderschönen Jahr, es ist natürlich auch mein Jahr, 1983 geboren.
Ja, ist das ein geiles Jahr, sag mal ehrlich. Ja, jetzt mal wirklich, oder?
Ich mag die Zahl sehr gerne, weil diese Analogie der 8 und der 3, die kann man auch so schön zusammenbasteln. Aber gut.
Ach, krass, stimmt.
Stimmt. Hey.
Ja.
In welchem Bezirk bist du geboren?
Geboren wurde ich in Steglitz, im jetzigen Benjamin Franklin. Damals war es Klinikum Steglitz. Aber aufgewachsen die ersten Jahre in Neukölln.
Oh, richtig Brennpunkt.
Ja, ja.
War doch damals auch noch so in den 80ern ein richtig heißes Pflaster, oder?
Voll, also ich habe das jetzt so bewusst nicht miterlebt, aber was ich halt erlebt habe, ist auch interessant, weil ich jetzt deutsches Synchron spreche, dass ich bis zum vierten Lebensjahr, bis ich dann in den Kindergarten kam, kein Wort Deutsch konnte.
Nein.
Ja.
Wo warst du denn in Neukölln?
Hermannstraße, die geht davon ab, warte, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen.
Flughafen?
Nein.
Gibt es ja die Hermannstraße, ist ja lang.
Ja.
Welche Hermannstraße, Ecke, eher Karl-Marx? Nee, das ist ja dann.
Nein.
Das ist ja die Parallele.
Genau, Flughafenstraße ist eine große Kreuzung, dann gibt es die Werbelin.
Ja.
Die andere große. Und eher gen Süden oder gen Norden?
Also
Richtung Hermannplatz oder Richtung Leinestraße?
Britz ist da.
Ah, okay, Richtung
dahinter.
Leinestraße, okay, das, okay, Britz. Also du hast in Richtung Britz.
Ja, auf, dann wahrscheinlich.
An der Hermannstraße.
Ja, dazu, die Auffahrt zur Autobahn.
Okay, ganz unten.
Ah, okay, Britzer Damm.
Ja, Autobahn, so da, Ausfahrt, so, und genau da.
Ah, okay. Da bin ich zur Schule. In der Bürgerstraße.
Ja.
In der Bürgerstraße war meine erste Grundschule. Da hinten.
Bist du da auch aufgewachsen, Ette?
Ich bin in der Emserstraße. Also,
genau, das ist die nächste Parallelstraße, glaube ich, sogar von der.
Okay, Silberstein, Emser. Also ich habe in der Emserstraße erstmal gewohnt bis 85 und dann sind wir umgezogen in die Flughafenstraße.
Und für alle, die sich nicht bei Google Maps auskennen oder nicht aus Berlin kommen, ist alles noch Neukölln und ist ein ziemlicher Brennpunkt gewesen, kann man schon sagen.
In den 80ern war aber Neukölln noch recht harmlos. Also da war größtenteils. Und wenn es halt irgendwie Richtung Britz war, es schon bürgerlicher.
Ja.
Und in den 80ern war noch Neukölln noch nicht so
abgefahren.
Ja, abgefahren. Also da war es halt irgendwie in Kreuzberg schon ein bisschen hitziger.
Ja, da ging es ein bisschen, ja, okay. Stimmt.
Okay, aber gut, da warst du ja auch noch denn sehr
ja,
klein.
Ja,
davon,
ja.
Die ersten
also ich
Jahre
gehörte zu keiner Gang mit 4 an oder so.
Mit 16, 17?
Das fing dann später an.
Wo ich dann 16, 17 wurde, dann wurde es dann in Neukölln auch ein bisschen
knackiger.
Halligalliger.
Okay. Und deine Eltern sind beides Türken oder?
Beide kommen aus der Türkei, aus der kurdischen Region. Aus Tunceli kommen wir. Wir sind Kurden.
Ja.
Ja. Also wenn jetzt die Frage kommt, zum Beispiel sind wir türkisch aufgewachsen. Also wir haben nur türkisch beigebracht bekommen zu Hause. Weder kurdisch noch deutsch zum Beispiel.
Okay. Und jetzt sag mir doch mal, als ich bin mal jetzt der ahnungslose Deutsche, der sagte, wie jetzt Kurden, also das ist doch aber die Türkei. Wie gibt es eine Analogie von Kurden und Türken, die man nach Deutschland übertragen könnte? Also zu, was weiß ich, Bundesländern oder also ein Vergleich zu Deutschland, eine Analogie? Schwer.
Ja, wirklich schwer. Das ist, als ob Polen hier in Deutschland leben würden. Mhm. Aber die Kulturen sind ja sehr ähnlich miteinander, aber so untereinander. Die Sprachen verständigen sich ja auch nicht untereinander, aber es ist im Prinzip das Gleiche und man lebt eben zusammen mehr oder weniger gut. Ja,
okay, na klar, dass das natürlich hin und wieder zu Konflikten führen kann.
Ja, das ist ein tiefgreifenderes Thema. Das fängt auch viel früher an und zieht sich natürlich in die heutige Zeit und das hat hier auch, glaube ich,
Wie kam es, dass deine Eltern herkamen?
Mein Großvater, beziehungsweise also der Vater meines Vaters wollte hierher, ist auch mit der ersten Welle sozusagen hierher gekommen und der Ansatz war, wie die meisten damals hier dann viel Geld zu verdienen und dann schnellstmöglich wieder zurück in die Heimat zurückzukehren und mein Vater ist zum Beispiel allein gewesen, wurde dann quasi bei Verwandten abgegeben, mehr oder weniger. Und dann ist mein Opa hergekommen, hat hier gearbeitet und dann zog sich das so in die Länge. Und man merkte, das wird so schnell nicht irgendwie dazu kommen, dass man wieder zurückkommt. Und wir sind immer noch hier.
Wo haben sich deine Eltern kennengelernt? Hier in Berlin oder in der Türkei?
Nein, in der Türkei. Ah. Die waren beide in Nachbardörfern, sind zusammen in einem anderen Dorf zur Schule gegangen. Und seit der Grundschule, und mein Vater stand wohl ganz früh schon auf Mama und sie mochte ihn wohl gar nicht. Mhm. Und es ist auch ganz süß, also beide kommen aus sehr armen Verhältnissen und Papa war noch mal ein bisschen ärmer als Mama. Und er hatte halt noch nicht mal Stifte und dann wollte er mal einen Bleistift von Mama und Mama meinte, nein, ich möchte das nicht, gib dir keinen Bleistift, lass mich in Ruhe. Jahre später sind sie dann verheiratet gewesen. Also es war so eine Love Story, die sich halt bis ins Teenageralter und noch weiter irgendwie, ja, so zog.
Was eine süße Geschichte.
Ja, voll süß, ne?
Also falls ihr eure große Jugendliebe gerade nicht überzeugen könnt, mit euch einen Kaffee trinken zu gehen.
Eventuell klappt in 20 Jahren.
Bleibt dran.
Geil,
es kann klappen. Ach süß, das ist aber schön.
Ja,
schöne
voll
Story.
Süß.
Okay. Erstmal, Adam, der Chai ist
so gut,
sehr,
ne?
Sehr lecker. Vielen Dank.
Freut mich. Wohlbekommt's.
Prost. Zum Wohl, Ezra. Auch dir.
Ja, also
man sagt zwar halt beim Tee trinken nicht Şerefe oder man prostet nicht,
ja.
Aber im Türkischen würde man sagen Şerefe, oder?
Ja.
Sağlığına, auf die Gesundheit. Sağlığına.
Sağlığına?
Was ein Widerspruch ist, so mit Alkohol auf die Gesundheit anzustoßen. Auf die Leber.
auf die guten Leberwerte.
Also Yarasın, kann man dann sagen.
Yarasın,
wohl bekommst.
Okay, Yarasın.
Ja, danke schön.
Ich habe schon wisst ihr, dass ich ganz oft ganz viel, also wenn ich einmal anfange, trinke ich ganz viel. Ne? Das wird jetzt...
Alkohol
wird
oder Tee?
Nein, Tee.
Ach so.
Ich bringe mal Tee noch.
Ey, musst du eigentlich gar nicht, Ethel.
Ja,
aber
mal.
Danke.
Kommt automatisch.
Oh, was ist das für ein Zirkus? Kann ich jetzt irgendwie jede Woche einmal?
Jeden Mittwoch eine Aufnahme?
Ja.
Vielleicht sollten wir das einführen. Schreibt es in die Kommentare, wenn Ezra ab jetzt jeden Mittwoch kommen soll.
Tut mir bitte den Gefallen.
Sehr gut. Und da gibt es Nachschub. Und zu essen hast du auch noch?
Ja.
Gut, okay.
Darf ich mit den Sonnenblumenkernen zwischendurch?
Na klar.
So?
Na klar. Ich habe gerade auch von Adam gelernt, dass man diese Kerne, ich habe die natürlich in die Hand genommen und angefangen aufzubröseln.
Mit der Hand, ne? Ja.
Wie so eine richtige Kartoffel das wahrscheinlich macht. Und
danke, Adam.
Dann hat Adam mir erzählt, nein, den nimmt man hochkant zwischen die Zähne, knackt ihn an, dann schiebt man ihn noch ein bisschen weiter in den Mund, knackt ihn dann richtig durch und zieht mit der Zunge den Kern raus.
Richtig, hast du es geschafft?
Ja.
Zeig mir mal. Ich mach mit. Mancher klappt, aber manchmal... Ey,
der ging direkt
durch. Das sah sehr professionell aus.
Und es ist wirklich lecker, aber man muss sehr viele Kerne knacken.
Ja, das macht süchtig, du kannst da nicht mehr aufhören. Irgendwann, es gibt auch die gesalzenen, irgendwann sind deine Lippen ätzend schon gefühlt weg, weil du so eine ganze Packung weggefressen hast. Aber war es das erste Mal für dich?
Dass mir jemand wirklich gesagt hat, wie ich die esse, ja. Absolut.
Ah, krass.
Also ich habe ja auch 10 Jahre in Neukölln gelebt.
Ja.
Und du siehst ja die wie soll ich sagen, die Kernhaufen, die Schalen, nicht die Kerne, die Schalenhaufen überall.
Gehört ja eigentlich mit zum Straßenbau.
Absolut, genau, zum Straßenbild auf jeden Fall. Falls ihr noch nicht wisst, was das ist, fahrt einfach mal nach Neukölln, achtet mal ein bisschen auf den Boden. Ihr werdet sehen, wo man gerne verweilt, um eben diese Samen zu essen.
Sonnenblumen,
diese
Sonnenblumenkerne.
Ach so, das sind Sonnenblumenkerne?
Ja.
Mhm. Ah.
Und du musst mal in der Türkei, also das war zumindest früher so, wenn du im Kino warst, dann gab es dann auch halt so in Zeitungstüten.
In so Hütchen,
dann,
ne?
Genau,
so
Hütchen.
Ja.
Und dann ging man halt ins Kino mit diesen Sonnenblumenkernen hinein. Und statt Popcorn haben die dann halt diese Kerne halt geknackt. Und da kannst du dir dann die Geräuschkulisse dir mal vorstellen.
Ja, stimmt.
Ja, und auch hatten bestimmt nicht jeder, die dann fachmännisch entsorgt in den Papierkorb, sondern...
Da wird dann mit einem Besen einmal durchgekehrt.
Und das war's.
Ja,
war's. Fertig.
Okay, gut, fertig. Ja, was Mut hat Mut, ne?
Was Mut hat Mut.
Geht auch so.
Ja, geil.
Und sag mal, du meintest eben, du hast bis 4 praktisch gar kein Deutsch gesprochen.
Ja.
Das kam dann durch den Kindergarten, oder?
Also guck mal, eigentlich musste ich ja auch gar nicht Deutsch sprechen, weil ja unsere Nachbarn alle Türken waren.
Ach so, also das komplette Haus sozusagen war so.
Das komplette Haus, gegenüberliegende Haus, also man hatte ja Kontakt so zueinander, es gab so einen bestimmten Stamm, mit dem man immer so rumhing. Aber die ganze Straße einfach, egal, auch wenn wir einkaufen waren, es war einfach alles türkisch, du konntest dich auf Türkisch verständigen. Mhm. Und damals war ja Neukölln eben auch nicht so hip, also da war das auch nicht so gemixt, wie es heute zum Beispiel ist. Klar, der Türken- und der Araberanteil mag hoch und groß sein, aber damals war es ja gefühlt irgendwie nur türkisch.
Und gab es da auch denn so, weil du sagst, das waren alles Türken, dann war das auch also so separiert oder wie soll ich sagen, gab es Gebiete, wo du halt eher türkischsprachige hattest und dann eher arabischsprachige oder war das schon gemixt?
Oh, oder? Das kann ich dir gar nicht beantworten. Also so bewusst habe ich das, glaube ich, damals nicht wahrgenommen. Für mich war alles türkisch.
Okay.
So. Mhm. Und,
das ist für uns, für viele Deutsche, glaube ich, auch so.
Ja, das stimmt, ist, genau. Ist
der Türke, der Überbegriff ist.
Ja, genau. Dunkles Haar, Türke.
Sämtliche Nationalitäten.
Genau.
So, in der Silbersteinstraße leben doch, glaube ich, irgendwie 160 Nationalitäten oder so, wenn man das mal so
durch.
Also wirklich wahnsinnig viele.
Aber die Sache ist die, das kommt nicht von ungefähr her. Also, dass halt die. Ja, es gab halt dann diese Parallelgesellschaften, die sich halt entwickelt haben.
Sicherlich.
Aber es war so, man durfte halt in bestimmten Gegenden wohnen und nicht. Also ich kann mich noch daran erinnern, mein Vater hatte in seinem Reisepass einen Stempel und da waren halt Bezirke aufgelistet und wo man halt einen Wohnberechtigungsschein hatte oder nicht. Mhm. Also dass halt diese Ghettoisierung, halt entstand nicht, weil jetzt halt alle sich so gern hatten und dann halt irgendwie wie eine Traube zusammenzogen, sondern das kam halt irgendwie daher, weil man als nicht deutscher Bürger in gewissen Gegenden wohnen durfte. Also da war halt Wedding, Schöneberg, Kreuzberg, Neukölln. Daher kommt das. Und dementsprechend, ich meine, wie bei Esra war es halt bei mir so, dass ich, wo ich in die Vorschule ging, konnte ich überhaupt kein Deutsch. Ich bin auch nicht in den Kindergarten gegangen.
Aber du bist, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, bevor ich bei euch im Podcast reingehört habe, du bist tatsächlich auch in der Türkei geboren worden, ne?
Genau, mit
das
8 Monaten. Mit meiner Mutter kam ich dann mit 8 Monaten
Ach,
dann
schon
mit
als
ihr
Baby,
rüber.
Okay.
Ja. Und meine ersten deutschen Mitschüler hatte ich erst in der Oberschule.
Krass.
Ja.
Das ist krass.
Und wir hatten halt in der Grundschule, war ich so mit Arabern, Jugoslawen, Pakistani.
Und das macht so viel aus. Das macht so krass viel aus. Das, bei mir war das umgekehrt. Also wie gesagt, ich bin mit 4 bin ich dann in den Kindergarten gekommen und dort habe ich Deutsch gelernt. Was eigentlich auch gut ist, vielleicht kann ich deswegen eigentlich ganz gutes Deutsch so, weil zu Hause nie korrektes oder gutes Deutsch gesprochen worden ist. Und dann bin ich in den Kindergarten gekommen und habe von den deutschen Erziehern und Erzieherinnen dann korrektes Deutsch beigebracht bekommen und habe von vornherein sozusagen richtiges Deutsch gelernt. Aber ich war zum Beispiel, wir sind ja dann nach Steglitz beziehungsweise nach Langwitz gezogen und dann war ich nur unter Deutschen. Und du lebst dann auch ein anderes Leben, du sprichst anders, du unternimmst ganz andere Dinge. Da sind schon kulturelle Unterschiede und das ist auch gut so. Ich finde das auch gut. Aber ich gehöre zu den Menschen, die auch sagen, so, das ist so ein bisschen typisch Kenneck, das ist so typisch Allmann. Das ist so, und das ist auch okay, das macht ja so die Würze aus. Das finde ich eher sympathisch. So. Aber selbst ich, man lässt sich ja von der Welle so ein bisschen mitreißen. So. Man unternimmt einfach auch andere Dinge, hat andere Unterhaltungen. Und also meine Schullaufbahn war eigentlich inmitten von Deutschen immer.
Gab es da so, wenn du jetzt so zurückdenkst an, die, an den Umzug,
ja.
Wann war das? Weißt du das ungefähr?
Ja, so kurz vor meinem 5. Geburtstag.
Okay,
also ich bin
also
mit 4 in den Kindergarten gekommen, da wurde mein Bruder Arda geboren und dann sind wir in eine größere Wohnung nach Steglitz bzw. Langwitz gezogen.
Hast du einen Bruder oder?
Einen Bruder habe ich. Der hat übrigens auch Synchron gemacht früher.
Okay, cool.
Ja.
Arda heißt der?
Arda.
Grüße gehen raus an Arda.
Adi, der hat heute Geburtstag übrigens.
Oh, Happy Birthday. Nachträglich. In diesem Fall, aber Happy Birthday.
Dom günün kutlu olsun Arda.
Dom günün kutlu olsun Arda.
Oha, wie gut du das kannst. Das hast du ja auch direkt gemerkt. Sprache gab's sehr gut.
Etim hilft mir immer.
Ja.
Okay, färbt ab. Dann seid ihr absolut. Dann seid ihr rüber.
Irgendwann macht ihr nur noch so türkisch Podcasts.
Nee, das wäre ich auch. Wir können ja die Unterhaltung jetzt auf türkisch fortführen.
Das finde ich gut, genau. Dann gehe ich mir auch mal einen Kaffee machen.
Ja.
Gab es da so einen Schlüsselmoment, nachdem ihr umgezogen seid, wo du sagst, das war für mich, oder das werde ich bis heute nicht vergessen, wie die Allmanns das und das gemacht haben oder wie meine erste Freundin, was weiß ich, das und das getan hat und das war für mich total neu oder ganz merkwürdig. Gab es da so bestimmte Punkte, wo du sagst, das hat mich beeindruckt oder im Positiven wie im Negativen?
Ja, also dazu muss ich sagen, als wir nach Langwitz gezogen sind, haben wir es tatsächlich geschafft, wieder in einen sozialen Brennpunkt zwischen die ganzen Kennex zu wandern wieder. Also wir waren wieder inmitten von Türken, Arabern und Kurden.
Okay.
Ja, weil also wir konnten uns auch was anderes gar nicht leisten dort in Steglitz. Aber meine Schulen waren sehr gute Schulen und ja, da gab es wie gesagt halt sehr wenige Ausländer, eher Deutsche. Und da muss ich sagen, das Einzige, was ich so bewusst mitbekommen habe, also wo ich einen ganz großen Unterschied gemerkt habe, ist, ich wurde auch anders erzogen. Ich muss es halt auch so sagen. Alle sind immer rausgegangen und haben bis in die Puppen noch was unternommen und ich musste irgendwann nach Hause, weil ich nicht lange draußen bleiben konnte. Also meine Eltern haben, was das betrifft, an ihrer Kultur sehr, sehr festgehalten. Also es war immer klar, Esra muss irgendwann gehen oder Esra darf nicht immer überall mit hinkommen. Und das war schwierig, mich durchzusetzen, weil ich eine Minderheit, beziehungsweise ich war meistens die Einzige, die dann erklären musste. Aber ich habe auch kein Geheimnis draus gemacht. Also mir ging es nicht darum, dass ich sage so, keine Ahnung, mir geht's nicht gut. Wie oft hätte ich die Ausrede bringen können, mir geht's nicht gut. Fakt war, jeder wusste, meine Eltern wollen nicht, dass ich lange draußen bleibe, dass ich viel rausgehe. Das war so ein bisschen eher ein nicht so schönes Gefühl, aber ist Teil meiner Kultur und ich habe gemerkt, und das ist auch wichtig, und das, ich glaube, ich spreche das auch gerne an, weil ich auch so ein bisschen anderen in meiner Position so ein bisschen motivieren möchte. Vielleicht muss man seine Eltern eben auch miterziehen. Und die Tatsache, dass meine Eltern immer dazu geneigt haben, dorthin zu kommen, wo die Menschen genauso gedacht haben wie sie, genauso gelebt haben, die gleiche Geschichte haben, die gleiche Vergangenheit haben, hat sie ja gar nicht, die konnten ja gar nicht wachsen oder in anderen Strukturen denken. Aber dadurch, dass ich eben mit einem Fuß auch in einer anderen Welt gelebt habe, konnte ich das mitnehmen und zu Hause so ein bisschen auch mit integrieren und so haben wir eine schöne Mitte gefunden.
Wie war es bei deinem Bruder?
Ich würde gern sagen, also ja doch, ähnlich schon.
Ähnlich?
Aber er hatte schon diesen Jungsbonus leider, ja. Mhm. Das musste ich meinen Eltern auch so ein bisschen ausschlagen.
Aber ist also interessant, bei meinem Vater war es ungefähr genauso.
Ja.
Ich musste immer um 8 abends zu Hause sein. Und ich habe das gehasst. Egal ob Winter oder Sommer.
Ja, okay, Arda hatte jetzt auch nicht die Freiheiten, dass er bis in die Puppen raus konnte. Ja. Das Gute ist, glaube ich, bei Arda war das nicht so auffällig, weil Arda auch nicht viel raus wollte. Mhm. Also ich war schon darauf bedacht, so, ja, Dings, Nico feiert heute eine Hausparty, ich will dahin.
Mhm.
So.
Dann nur bis 8 und danach, tschüss Leute.
Wenn überhaupt.
Ah.
Genau.
Nicht schön.
Ja, aber ich habe hab das Kämpfen gelernt, ich habe Durchsetzung gelernt und ich habe auch gelernt, so ein bisschen zu kommunizieren, meine Rechte mir zu erkämpfen und so ein bisschen meinen Standpunkt und mich meinem Gegenüber zu erklären. Und ich glaube, das hat mir nachhaltig viel gebracht.
Mhm. Na ja, klar, an so einen Konflikten oder Diskussionen vielmehr kannst du ja nur wachsen, ja, letztlich.
Vor allem, ich habe auch ein Verständnis für meine Eltern entwickelt. Ich dachte also irgendwie, am Anfang dachte ich, die hassen mich doch, die müssen mich doch, die mögen mich doch nicht, wie können die mir sowas antun? Ist es ja gar nicht. Die wollen mich ja schützen. Und in ihrer Welt war das genau das Richtige, mich davor zu bewahren, rauszugehen, weil um 20 Uhr könnte ja einem Mädchen draußen was passieren, was eben nicht so ist.
Kannst du schon sagen, wie du das mal, wenn du Mama werden möchtest oder wirst, wie du das handhaben würdest?
Ja.
Weißt du es? Hast du für dich darüber schon mal nachgedacht?
Das ist interessant, weil nach der Oberschulzeit hat sich das umgeswitcht und dann hatte ich plötzlich nur noch Kennex um mich rum.
Ja.
So, und da fühlst du dich nochmal ganz anders. Und das ist eben das, was ich meinte. So, bei mir war das umgekehrt, was du beschreibst, Etem. Ich war erstmal nur mit Almans und dann waren das die Kennex oder so, und jetzt sehr gemixt so, aber und mit meinen Mädels habe ich diese Unterhaltung oft gehabt und ich glaube, so richtig los wirst du das nicht. Mhm. Aber du bist toleranter, du bist verständnisvoller. Nur ist es das, die Schwierigkeit, dass die, meine Tochter oder mein Sohn würde mich heute nicht verarschen können. Also so diese kleinen Tricks, die wir angewendet haben, können die nicht. Ich würde kommunizieren wollen, ich würde anders machen, dass ich glaube, ich wäre auch in vielen Dingen, hätte viel Sorge in mir, aber das liegt auch vor allem daran, dass sich die Zeit so ein bisschen geändert hat. Aber ich würde das kommunizieren und das haben meine Eltern damals nicht gekonnt. Das war, hieß, nein, das macht man so nicht bei uns. Gibt es bei uns nicht. Und das war für mich keine Argumentation. Mhm. Ich wollte verstehen können und ich hätte gesagt, okay, dann gehe ich eben nicht auf die Hausparty von Nico. Aber ich möchte kapieren, warum ich da nicht hin soll. Und für mich hat nicht ausgereicht zu sagen, so ja, weil das gibt es bei uns nicht, Esther. Aber ich würde meinem Kind sagen, so ja, weißt du, keine Ahnung, Nico ist kein guter Umgang zum Beispiel. Oder Nikos letzte Hausparty war eine Drogenparty oder so, vielleicht.
Zu dieser Abrissparty gehst du nicht nochmal.
Nicht, auf keinen Fall, Mäuschen. So, das wären so die Dinge, aber die hätten halt kein, also ich glaube, ich würde die Kommunikation suchen, ich wäre cooler, aber schon vorsichtig. Und ich glaube auch sehr bedacht, schon meine Kultur, also das ist jetzt auch interessant, ich wurde zwar hier geboren und habe die deutsche Staatsangehörigkeit, aber für mich ist das andere eher meine Kultur. Mhm. Ich weiß nicht, warum ich mich da mehr zu Hause fühle. Na,
vermutlich, weil du so erzogen wurdest, weil Mama und Papa das so vorgelebt haben,
wahrscheinlich.
Oder?
Wahrscheinlich. Und aber da, die möchte ich beibehalten und die möchte ich gerne meinen Kindern auch weitergeben. Mhm. Das schon. Mhm. Aber meine Kultur besteht nicht aus Verboten oder so. Das möchte ich jetzt auch nicht so hinstellen. Aber es gibt so gewisse Dinge und vielleicht einen gewissen Rahmen, in dem man lebt und der vielleicht nicht gleichzusetzen ist mit einem Leben, das meine deutschen Freunde zum Beispiel gelebt haben.
Mhm. Wobei du, als du eben anfingst mit zu erzählen oder von den Einschränkungen, dachte ich erst so, warte mal, das kenne ich aber auch ganz gut. Also vielleicht nicht in dem Rahmen, wie du gerade meintest, dass du sagst, ab einem gewissen Alter konnte man als Junge dann halt mit den Freunden machen, was man wollte, oder musste man nicht mehr um eine gewisse Uhrzeit zu Hause sein. Meine Eltern waren da schon sehr liberal.
Ja.
Aber so, wenn ich mich so zurückentsinne, gerade wenn du jetzt sagst, so Grundschulalter oder sowas, nee, das war dann auch schon so, dass man gesagt hat, ey, du bist aber dann um sieben zu Hause oder
richtig.
So, oder um sieben essen wir Abendbrot, du bist dann bitte da, und danach war klar, dass man nicht mehr rausgeht oder nicht mehr. So, das weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob Kinder halt ab einer gewissen Uhrzeit dann generell noch selber alleine unterwegs sein müssen.
Ja.
Ich glaube, da gibt es dann andere Sachen noch, die man erstmal, was weiß ich, denn Bettchen und Duschen oder Hausaufgaben,
wenn die
noch nicht erledigt sind oder. Aber das fand ich jetzt gar nicht so befremdlich, muss ich dir ehrlich sagen. Also da.
Wobei ich eben damals das Gefühl hatte, ich müsste mich rechtfertigen vor meinen deutschen Freunden. Das war immer so ein Gefühl. Und dann,
war das in der Grundschule
ja auch
schon
sehr
so,
lange. Ja, in der Grundschule war das jetzt nicht so ein allzu großes Thema, aber ab der Oberschule. Und es war auch immer ganz oft zum Beispiel der Fall, dass ich dann damit konfrontiert wurde, ja, aber du bist doch schon 18. Und das habe ich dann zu Hause mal gebracht. Ne? Ich weiß nicht, Etem, ob du das mal gebracht hast. Kannst du in keiner Kenneck-Familie bringen. Du kannst nicht
das
sagen,
ich bin jetzt 18,
kriegst ja direkt eine gescheuert. Das ist eine Zahl, die absolut nicht relevant ist.
Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, hast du zu machen, was wir dir vorgeben.
Die gucken dich an und denken dir, und jetzt? Schön für dich. So, also mein Vater hat mich auch vorhin angerufen und meinte, es ist heute ein bisschen kühler geworden, zieh mal bitte deine Jacke an.
Aber das
höre nie auf, unter 18 zu sein, wenn du es so siehst.
Okay. Also das macht mein Vater zum Beispiel nicht, aber meine Mutter.
Ja, süß. So voll süß.
Hast du denn auch gegessen? Hast du denn genug was zum Anziehen?
Hört nie auf, ne?
Ich glaube, da sind unsere Kulturen nicht unterschiedlich.
Ja.
Also, wenn du liebende oder empathische Eltern hast, dann
bleibst
ist
immer
das, glaube
das
ich,
Kind, ne?
Ich denke auch.
Mit meinem Vater konnte man halt irgendwie so kontrovers diskutieren, das war schon, aber dann kamst du an einen Punkt, wo er dann halt einfach so seine Vaterposition, seine Macht auszusprechen und dann halt
war dann... Ich erkläre diese Diskussion für beendet.
Also so, genau. Ja, genau.
Und wenn du halt irgendwie dann die Sache ausreizt, dann hat er gesagt, da ist die Tür und da ist die Klinke dran.
Ja.
Kannst du dann abhauen, verschwinden. Und dann hörte die Diskussion auf. Also ich wurde auch ein paar Mal schon von zu Hause rausgeworfen. Da war ich dann halt bei Bekannten für ein paar Tage. Und dann kam dann meine Mutter und ja, komm, dein Vater...
Hat sich wieder beruhigt.
Echt? Ja, erzähl. Ja. Wirklich? Oh nein.
Und ihr seid ja gut miteinander, muss ich dazu sagen, du und dein Vater.
Ja, er war durchaus sehr streng.
Aber darf ich euch mal was fragen? Mir ist aufgefallen, dass bei uns, also nach außen repräsentieren wir ja oft das Bild, dass der Mann zu Hause das Sagen hat. Aber ich habe das Gefühl, dass es genau umgekehrt ist. Dass eigentlich also meine Mutter ist eine sehr starke, eine sehr dominante Frau, obwohl mein Vater natürlich auch irgendwie immer das letzte Wort hat, aber ich glaube, so ein bisschen von Mama manipuliert, meine ich. Ja, ich kann das nicht einschätzen.
Das ist in vielen Familien so, dass das Matriarchat die gängige Form ist.
Das
dringt nicht so in die
Öffentlichkeit,
aber ganz oft ist es so.
Nicht ohne Grund lernen doch, glaube ich, auch Verkäufer,
ja,
da wir Einzelhandelskaufmänner oder Kaufmännerinnen.
Ja.
Kaufmännerinnen?
Kauffrauen. Ja, ich habe auch gerade darüber.
Wie heißt es? Einzelhandelskaufmännerinnen. Ein Quatschwort.
Wahnsinn.
Kauffrauen. Ja.
Oder Kauffrauen halt lernen. Gerade, das hatte mir ein Autoverkäufer erzählt, sagte, wenn wir ein Auto verkaufen möchten,
ja,
ist es ganz, ganz wichtig,
ich weiß, was kommt, ja,
immer die Frau mit anzugucken,
ja,
und mit anzusprechen.
Ja.
Weil letztlich ist es meistens so, dass der Mann sagt, ja, total geil und das hier und so. Und dann sagen sie, aber wir schlafen dann nochmal drüber, wir bereden uns nochmal. Und wenn du die Frau nicht genügend mit einbezogen hast in das Gespräch und in den Entscheidungsprozess,
ja,
dann wird das meistens nichts mit dem Geschäft, weil die Frau dann zu Hause sagt, weißt du, ich habe da kein gutes Gefühl und das war nicht so angenehm. Nein, wir sollten das Auto nicht kaufen dort. Lass uns woanders hingehen oder
das
lass uns ein anderes Auto kaufen.
Und das glaube ich, dass das
ja,
das
natürlich. Natürlich, genau so läuft es nämlich.
Insofern, boah, wie klug.
Und ich glaube, das ist unabhängig von Kultur, ne? oder Herkunft. Wenn ich mit einem amerikanischen Freund von mir spreche, der spricht von seiner Frau immer vom Boss. I gotta talk with the boss about it. So, let's see. We will talk. Ja. Ja, unabhängig davon. Aber sag mal ganz kurz, andere Sache. Etten, wenn ich mir jetzt so einen Schein nochmal eingießen möchte, dann brauche ich zwei Kannen. Ne? Also ich mache mir erstmal ein bisschen von der oberen was rein, wo das Konzentrat ist.
Genau, und dann kannst du in dem Zug mir auch bitte wieder was einschenken.
Okay, dann mach ich deins mal zuerst.
Okay.
Jetzt kleckere ich auf meine Hose. Ein Glück ist die schwarz.
Genau, das ist jetzt der Tee und den verdünnt ihr dann mit heißem Wasser nochmal.
Reicht.
Oh, viel zu viel, oder?
Ja. Aber der ist dünn geworden.
Hey, wisst ihr, was mir aufgefallen ist?
Ich habe Softie-Tee gemacht.
Aber der ist lecker, ich mag den so. Ich trinke den Softie gerne. Aber kennst du die Trendwelle, dass früher, die Leute sagen mal Fabian zu dir, mal Oscar.
Ja.
Ja, was sage ich denn jetzt?
Oscar.
Ja, das ist so ein bisschen... schwierig.
Ja, wie willst du es denn haben?
Ja. Das ist das nächste Schwierige dabei. Also.
Oder muss ich Fabian Oscar sagen?
Nein. Bitte nicht.
Das dauert voll lange.
Ja, es ist viel zu lange. Viele machen sich das ganz einfach, die sagen FO. Aber FO finde ich so, naja, geht
nee,
so.
Nee, das sind ja blöd.
Sag ruhig Oscar. Oscar ist momentan so eigentlich. Also, viele kennen mich halt von früher als Fabian.
Ja.
Das ist sehr schwierig. In meiner Schwiegerfamilie heiße ich Oskar, bei meinen Eltern heiße ich Fabian. In der Grundschule hieß ich Fabian, auf dem Gymnasium hieß ich Oskar.
Wow, es das macht doch schizophren irgendwann, oder nicht?
Ja, ich weiß nicht.
Wer bist du?
Ich reagiere auf beides. Ich glaube, das ist so wie, wenn du so ein Nickname hast, ne? Und manche sagen halt immer zu dir, ey, das ist Ecki. Und in Wirklichkeit heißt er aber Hans Werner.
Ja.
Und manche nennen dich halt Werner und manche sagen aber Ecki.
Aber was magst du denn am meisten oder wo fühlst du dich denn mit welchem, wie willst du genannt werden?
Ich fühle mich eigentlich mit beidem recht wohl, aber ich glaube in letzter Zeit ist Oscar
sehr
gängig.
Dann bleibe ich auch, ich habe nämlich mit Oscar angefangen und dann hörte ich dich Fabian von anderen nennen. Ich habe erst mit 4 Deutsch gelernt, ich kann da auch mal gerne falsches Deutsch sprechen, finde ich persönlich. Deswegen, das hat mich ein bisschen irritiert. So, was wollte ich sagen? Oscar, Etem. Mhm. Es gibt einen neuen Trend, Chai, bezüglich des Chais. Ja. Also, früher, musst du dir vorstellen, Würfelzucker, ne?
Ja.
Hast du in einem so einen Tee, ich weiß, Etem, trinkst du mit oder ohne Zucker?
Ohne.
Ohne. Früher hast du in diesem, wirklich jeder gefühlt, hat diesen Tee in diesen kleinen Gläsern mit zwei Würfelzuckern. Mhm. Zuckerwürfel?
Ja.
Würfelzucker.
Zwei Würfel Zucker.
Ja. Das war, ja, genau.
Zwei Würfel Zucker.
Wow, wir lernen ben ja Deutsch.
Ben Anglisch, ja, ja.
Die Sonnenschuss Sommer.
Ja. Wir verstehen uns,
das klingt
gesagt.
So schön, die Sprache.
Auf jeden Fall immer mit zwei. Und irgendwann hat sich das dann etabliert und ich habe das Gefühl, keiner trinkt mehr mit Zucker. Und es ist aber so, also ich trinke meinen Tee mittlerweile ohne Zucker.
Okay.
Das ist dann so, hast du früher nicht auch mit Zucker getrunken? Jetzt sag nicht nein.
Ja, aber ich trinke seit langem schon alles ohne Zucker.
Ja, aber ich habe das Gefühl, dass du, früher musstest du auf den Tisch, mittlerweile kommt Tee ohne Zucker an den Tisch, weil einfach gefühlt keiner mehr mit Zucker trinkt. Und das ist für mich ein Kulturschock, weil ich so aufgewachsen bin.
Aber du sagst, meine, aus Tunjeli zum Beispiel, da wird ja auch viel Kıtlama getrunken. Ne? Dass man halt, man wirft nicht den Zucker ins Glas, sondern man hat so Candies-Zucker.
Ich wollte gerade sagen, ich habe mich nur zurückgehalten, weil ich merkte, du holst schon Luft. Ich sage, wir haben früher, meine Eltern und ich, immer Kaffee trinken und sowas. Oftmals Tee und dann halt mit Candies-Zucker.
Genau.
Entweder so mit Löffelchen oder es gab ja auch diese Stangen, wo du den Candies-Zucker dann so einfach rein, konntest du so ein bisschen rühren, dann hast du ihn beiseite gelegt und konntest das nächste Mal wieder benutzen.
Man nimmt den Zucker in den Mund, wie ein Bonbon, so ein kleines Stückchen und dann trinkt halt den Tee so, dass man halt den Zucker auf der Zunge sozusagen hat.
Aber also die Kartoffel kennt türkischen Tee meistens aus der Türkei, und zwar diese Apfelvariante.
Ach so,
die du als Turi dann überall kriegst in jedem Geschäft.
Ja, das ist aber fast schon arabisch wieder, oder, Ete?
Ach so, aber das oder? War...
Bei den Arabern gibt es das auch, aber in der Türkei wird auch...
Fetir haben wir das immer.
Stimmt doch, diese, stimmt.
Apfelchai.
Mhm.
Ja.
Fahren ja die ganzen Kartoffeln drauf ab, alle Almans.
Das schmeckt ja auch.
Ja, ist lecker.
Ja, ne? Also bestimmt voll mit Zucker, oder?
Bestimmt, oder?
Mhm. Na, dieses Granulat ist voll mit Zucker. Mhm. Aber jetzt so mit Apfelschalen, das...
Ja, das macht ja keiner. Die Mühe macht sich ja. Also zumindest als ich da war damals.
Ja, also dieses Granulat, das besteht ja, glaube ich, nur aus Zucker und Farbstoff.
Mhm. Ein bisschen. Aber schmeckt.
Schmeckt, ja. Ich habe das ja früher als Kind einfach so gegessen.
Als Pulver so, ne? Ja.
Wie heißt denn dieses Brausepulver?
Ja. Dieses, was im Mund so...
genau, also so halt Brausepulver für arme Kinder.
Instant-Tee, oh Gott. Ja, ich auch. Welches Kind hat das, glaube ich, nicht gemacht, oder? Also, ist doch mega lecker, da ein bisschen zu ditchen.
Ja.
Und so.
Damals noch.
Damals. Und du hast normal Grundschule logischerweise gemacht und bist dann aufs Gymnasium gegangen?
Ja.
Okay. Wolltest du aufs Gymi oder war das so von deinen Eltern so vorgegeben?
Das ist auch so ein Ding. Meine Eltern haben so großen Wert auf Bildung gelegt. Ich hatte gar keine andere Wahl. Aber ich war zum Glück auch immer eine sehr, sehr gute Schülerin. Bis ich dann in die Pubertät kam und da war das alles nicht mehr so wichtig für mich. Aber darauf haben sie sehr großen Wert, also da waren die hart streng. Aber, und das haben sie mir immer gesagt und auch da bin ich auch ihnen mega dankbar, auch wenn es mir sehr, sehr viel Stress eingebracht hat tatsächlich und ich oft mit Angst nach Hause kam, weil ich eine 3 bekommen habe. Aber
ich habe es mal verschwiegen, aber also.
Ja, nee, konnte ich nicht, gab's nicht. Da wurde ich zu sehr kontrolliert. Aber aber das haben sie immer begründet und das stimmt irgendwie auch und das verstehe ich jetzt im Nachhinein sehr und ich glaube, das wäre zum Beispiel auch so ein Ding, was ich meinen Kindern beibringen wollen würde. Zum einen bin ich eine Frau, das heißt, ich muss mich nochmal anders durchsetzen, vielen Dingen. Haben wir ja in der Branche auch. Wir verdienen zum Beispiel, kennst du ja in vielen Bereichen, da kennt man ja leider so, dass Frauen nochmal ein bisschen anders verdienen als Männer, beziehungsweise, um das mal direkt zu nennen, weniger. Und das heißt, du musst irgendwie immer mehr Aufwand betreiben, gefühlt. Und hinzu kommt, dass ich eben eine Person mit einem Migrationshintergrund bin und mich nochmal anders durchboxen muss. Das heißt, meine Eltern haben gesagt, du hast gar nicht die Möglichkeit, nicht gut zu sein, weil wenn du nicht gut bist, bist du mega, mega schlecht. Du bist dann schlechter als viele andere vielleicht, gerade in deiner Situation, weil du umgeben bist von Deutschen. Das heißt, du musst immer ein Ticken besser sein. Und dann, das war eben so das Ding, während alle auf Nikos Hausparty waren, musste ich zu Hause, das Tagebuch der Anne Frank war eins meiner ersten Bücher, die ich lesen musste. Oder ich konnte schon rechnen, bevor ich in die Schule kam. Und darauf haben meine Eltern sehr großen Wert gelegt. Das heißt, ich hatte keine andere Möglichkeit, als aufs Gymnasium zu gehen und mein Abitur zu machen.
Das ist schon aber eine Menge Druck.
Das war sehr viel Druck.
Für ein Kind, für ein junges Wesen.
Es ist nachvollziehbar. Also ich kann da absolut nachfühlen. Ich kenne das. Das ist halt bei vielen oder sehr vielen Familien ausländischer Herkunft, weil sie halt in der Gesellschaft ganz anders positioniert waren.
Ja.
Und deswegen musste man musste gut werden.
Ja, man, du hattest keine andere Wahl.
Damit man halt einfach aus der Kaste der ganz unten ihr Dasein bestreitenden halt rauskommst. Du musstest auf eine gute Schule kommen, du musstest einen guten Schulabschluss machen, damit du später einigermaßen gut in der Gesellschaft ankommst.
Ja, dass du einfach auch anders wahrgenommen wirst von den Menschen. Also ich wurde anders wahrgenommen, wenn ich gesagt habe, ich gehe aufs Gymnasium. Ich wurde dann ernster genommen gefühlt. Und ich weiß nicht, ob das immer so ein Gefühl ist oder ob es tatsächlich so war, aber die Zeiten haben sich geändert. Das war zum Beispiel auch so, wenn wir auf einer türkischen Hochzeit waren, dann hieß es so, das ist die aufs Gymnasium geht. Also es war eine Seltenheit in meiner Generation noch zu meiner Zeit. Das war was Besonderes. Esther geht aufs Gymnasium. Esther hat Abitur gemacht. Esther wird studieren. Heute sind die Universitäten, in jedem Bereich ist es so schön kunterbunt, aber es war es zu meiner Zeit eben nicht. Und deswegen musste ich eben, und vielleicht wäre ich dann auch, das ist auch so ein Ding, dass ich hatte nie Berührungspunkte mit Synchron. Das ist auch eine Glückssache. Ich wäre da niemals reingekommen, wenn ich nicht Glück gehabt hätte.
Mhm. Da kommen wir noch hin, aber ich glaube, man kann ja sagen, dass ihr beide halt zwei erfolgreiche Menschen seid in dem, was ihr tut und gesellschaftlich in einem sehr, sehr anerkannten Rahmen arbeitet und euch bewegt. Insofern ist die Herangehensweise, glaube ich, eurer Eltern, dass die Bildung der Schlüssel dazu ist, nicht so verkehrt.
Ja,
zumindest
richtig.
Kenne ich es auch so von meiner türkischen Nachbarin aus Neukölln. Grüße gehen raus an Esin.
Esin. Schöne Grüße, Esin.
Deren Eltern das auch wahnsinnig viel Wert auf die Sprache gelegt haben. Halt. Die gesagt haben, du musst, abgesehen von gut sein in der Schule, du musst die Sprache lernen, die halt auch... Ja, wenn du es nicht wüsstest, also wenn sie nicht Esin heißen würde, würdest du es halt auch nicht hören, dass sie irgendwie, wie bei dir.
Ja.
Bei
dir hört man es manchmal ein bisschen. aber das ist ja sehr sympathisch.
Ja, finde ich auch.
Dass sie halt einen Migrationshintergrund hat. Aber klar, und da sind wir wieder bei den Eltern, ne? Wie viel Verantwortung denn doch, egal wie gut man es jetzt hinkriegt, den Druck so hoch wie nötig und so niedrig wie möglich zu halten, wie man das als Elternteil schafft, aber es hat doch eine gewisse Brisanz,
definitiv.
Das richtige Maß
Keine
zu
Frage.
Finden.
Ja.
Und in unserem Punkt ist es auch so, wir können ja beide Sprachen nicht, also zumindest ich kann beide Sprachen nicht korrekt. Weißt du so,
das ist so traurig. Ja,
Wortschatz
ich weiß, was du meinst.
Im Türkischen ist gering, also ist geringer als aus dem Deutschen.
Ja, mir geht's
oder
auch so, leider.
Warte mal, jetzt um den Satz korrekt zu formulieren.
Ja.
Mein Wortschatz ist im Türkischen beschränkter als im Deutschen.
Du hast dich sehr schön ausgedrückt.
Ich finde
an dieser Stelle.
Danke.
Herzlichen Glückwunsch, ich bin beeindruckt.
Ich muss dazu sagen, Etem, ich finde, du hast keinen geringen Wortschatz. Ich finde nur, du brauchst halt eine Sekunde länger, um das Wort zu finden.
Was mich halt irgendwie auch sehr aus der Bahn wirft, halt, sind die Artikel.
Oh, Artikel sind eine Katastrophe. Oskar, das ist so schrecklich. Ich versuche, die zu vermeiden.
Was ist der Artikel vom Zigarello?
Zigarello, das hatte doch Kai Janar damals so schön gesagt.
Was denn?
Wenn du nicht weißt, wie es richtig ist, sagst einfach de Auto, de Frau, de Mann.
Ja.
Da kannst du alles mit umgehen.
Ey, das ist gut eigentlich. Das ist nicht schlecht. Ich finde den Unterschied. Also,
der, der, die oder das, was? Alle drei sind möglich.
Die?
Sagt, ja, der, die oder das.
Ja.
Das und der verstehe ich fast noch.
Alter, das ist
aber
ja
die?
Echt.
Also, das ist eine geile Fangfrage. Ich hätte gesagt, das Zigarillo. Aber, weil der und die klingt komisch.
Womit ich nicht klarkomme, Ich glaube, das ist im Laufe der Zeit, also mit der neuen Rechtschreibreform dann damals. Es hieß früher meiner Meinung nach der Mascara. Mhm. Und ich habe Gefühl, ich habe ein bisschen Baklava im Mund.
Sprich.
Ich weiß nicht, ob man das raushört, wie lecker das ist.
Stimmt auch gleich
mit. Etem hat ja so eine tolle Packung, ja, auch gepostet auf Instagram.
Die ja, ich hatte das auch noch.
Passam Baklava, also mit Weiß und Gold.
Pascham.
Pascham.
Mein Pascha heißt es.
Ah ja, okay.
Pascham.
Also ein,
wollen wir Schleichwerbung machen?
Eine, können wir eigentlich machen. Vielleicht wollen die uns ja sponsern. Das ist wirklich sehr,
das wäre so geil.
Geil.
Die Stimme dahinter gesponsert von Pascham.
Ja, genau.
Geil. Ich glaube, dann wären wir bis zum Jahresende ganz schön rund, ey.
Mm. Oh Gott,
seit
ja,
2002. Die haben 20-Jähriges. Mhm. Aber es sieht wirklich sehr, sehr hochwertig aus und sehr appetitlich.
Greif zu.
Herr, ja. Hast du nicht gegeben? Isst du nicht?
Doch.
Ach so, ich wollte schon sagen, es sieht so aus, hört sich an wie, ich gucke nur.
Nein.
Ich fasse nicht.
Ich gucke nicht nur, ich fasse auch.
Das war so abgesprochen. Das ich und du nur essen.
Ja, genau.
Oscar dafür darf dann nächste Woche Oscar essen.
Ja, genau, und du musst zugucken.
Aber, um ganz kurz noch meinen Ansatz zu vollenden.
Ja, sorry.
Wenn man die Muttersprache nicht gut kann oder perfekt beherrscht, dann ist es umso schwieriger, eine Fremdsprache zu lernen.
Ja.
Also das ist halt nicht meine These, sondern das ist eine These der Philologen oder der Sprachwissenschaftler.
Das klingt auch sehr plausibel, finde ich.
Und das ist deswegen, sehr oft hört man ja halt auf der Straße, wenn sich halt Jugendliche unterhalten, dass man automatisch switcht. Ne?
Das ist ein Mix.
Ja. Die fangen halt irgendwie auf Deutsch an, dann wird halt irgendwie noch ein bisschen Kauderwelsch auf Türkisch gesagt.
Ja, und dann genau, wieder Deutsch und dann hin und her.
Aber das hat damit zu tun.
Gehört es halt nicht auch zum guten Ton unter den Kids?
Naja, mittlerweile, was ich halt irgendwie überhaupt nicht begrüße, dass man halt irgendwie so eine Mixtur von sich gibt, wo man halt irgendwie beides nicht so richtig kann. Nee, also ich befürworte es nicht.
Aber meinst du nicht, dass wir dann ein anderes Sprachgefühl haben und dadurch vielleicht ein bisschen leichter andere Sprachen? Weiß ich nicht. Also ich bin immer hin und her gerissen zwischen, vielleicht haben wir es ein bisschen schwerer, aber vielleicht auch gar nicht. Gerade weil wir zwei Sprachen irgendwie mit in die Wiege bekommen haben, irgendwie. Auch wenn man, zum Beispiel auch wenn ich erst mit 4 gelernt habe, aber ich habe es ja bestimmt irgendwie irgendwo mitbekommen, sei es durch Fernsehen oder auch immer.
Dein Riesenvorteil war es natürlich, dass du halt in Steglitz zur Schule gegangen bist. Da ist der Ausländeranteil weit geringer als in Neukölln-Kreuzberg.
Das haben meine Eltern auch genau deswegen gemacht.
Und da, wie gesagt, also meine ersten Mitschüler hatte ich halt in der 7. Klasse, erst in der Oberschule. Und das macht halt irgendwie schon mit einem was.
Sprachlich definitiv, glaube ich auch dran.
Und von daher kannst du dich echt glücklich schätzen.
Ja, ich bin auch sehr dankbar. Also für alles, wie es gekommen ist. Glücklich um alles, ja?
Naja, ich meine, klar, du verdienst dein Geld mittlerweile, du bestreitest deinen Lebensunterhalt mit der deutschen Sprache.
Ja.
Und auch wenn wir Texte vorgesetzt bekommen, musst du sie ja trotzdem verstehen, analysieren und richtig aussprechen können, um zu bestehen hier in der Branche. Und das tust du ja nur zweifelsohne. Insofern, glaube ich, kann man das sagen, dass du der deutschen Sprache sehr wohl mächtig bist.
Vor allem bei ihr ist es ja akzentfrei. Weißt du, wenn sie halt ihre Rollen spricht.
Ja, das höre ich auch ganz oft so. Man hört gar nicht, dass du Migrationshintergrund hast. Aber das sind die meisten meiner Generation mittlerweile und die Jüngeren ja sowieso. Das hört man ganz oft. Aber ich weiß auch, was damit gemeint ist.
Also geht's, ich meine, gerade wenn du sagst, lieber nach Steglitz und nicht nach Kreuzberg oder so auf die Schule. Eltern haben das bewusst so ausgesucht. Also geht's um das richtige Maß.
Damals, es war damals auch nochmal alles, wie gesagt, sehr anders und ich habe das Gefühl, man hat sich wirklich in Gruppen, also mit seinesgleichen sehr viel aufgehalten. So zum Beispiel, wie gesagt, meine Eltern, also meine Mutter spricht immer noch kein gutes Deutsch, aber schon so, dass sie, meine Eltern haben viele deutsche Freunde, schon, dass sie besteht unter denen und dass ich unterhalten kann. Sie telefoniert viel mit deutschen Freunden. So ist es nicht. Also es ist kein katastrophales Deutsch. Sie kann sich ausdrücken, du würdest sie verstehen, ohne weiteres. Aber ja, damals hing man halt so mit seinen Leuten zusammen ab und deswegen hat sich das nicht so gemischt und gemixt. Und ich glaube, heute ist das nochmal anders und da ist es nicht mehr wichtig. Ich weiß nicht, wie ich vorgehen würde, wenn es um meine Kinder ginge und es wie damals wäre, ob ich dann nicht sagen würde, vielleicht ist gar nicht so verkehrt mit Leuten, dass meine Kinder mit Leuten aufwachsen, die in ähnlichen Strukturen aufwachsen. Oder aber ob ich darauf Wert lege, dass sie eben korrektes Deutsch von vornherein lernen und vielleicht andere ganz coole Eigenschaften wie Disziplin und so. Das ist ja bei uns ein bisschen lockerer, muss man ja sagen. So, ich komme halt, das ist mein, ich, wie heute, ich komme immer diese 5 Minuten zu spät. Das ist so mein Kanackending, Mann. Das, ich krieg das nicht raus.
Ich weiß nicht, ob
ja,
das...
Ja, aber so wir müssen ja auch nicht pünktlich anfangen. Es ist also ja auch nicht so, dass wir dann halt irgendwie auf die Minute genau anfangen müssen.
Aber Alter, ich komme ja auch zur Arbeit. Also entweder auf... ich bewundere das so krass, wenn dann irgendein Kollege schon so eine Viertelstunde früher da ist. Klar, weil der Kollege davor ja schon vielleicht fertig ist und so, ja. Bringe ich nicht, das schaffe ich nicht.
Okay.
Das ist nicht mein Ding, werde ich im Leben nicht schaffen.
Weißt du, warum du es nicht schaffst?
Sag mal, warum?
Nee, also ist eine Frage hier. Also
die Antwort.
Nein, keine altkluge, sondern ja. Es gibt ja so, mir fällt das auch schwer, ich komme aus einem Theaterschauspielerhaushalt, wo die Pünktlichkeit,
also ja,
du kannst bei einer Vorstellung nicht 5 Minuten zu spät kommen, geht nicht.
Und so, dennoch machst du das?
Du kannst höchstens dir einen Punkt setzen, wo du sagst, dann muss ich da sein, weil ich muss dann in die Maske, dann in die Garderobe etc.
Ja.
Und für deinen Punkt hast du vielleicht auch diese 5 Minuten oder ein akademisches Viertel Spielraum, aber du bist dennoch 1,5 Stunden oder 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn logischerweise im Theater.
Ja.
Einfach auch, um den Puffer zu haben, falls du einen Unfall hast oder sonst was irgendwie. Aber trotzdem bin ich auch so unterwegs, ähnlich wie du, dass ich versuche, also ich bin meistens pünktlich, würde ich sagen, aber es sollte auch nicht viel dazwischen kommen. Ich bin auch so, warten, es ist vermessen, vielleicht auch nicht richtig, wenn ich sage, aber es fühlt sich zumindest für mich oftmals so an, als sei Warten einfach eine verschenkte Lebenszeit.
Ja,
und wenn ich zu Hause warten kann, kann ich noch das und das und das machen, was ich eh noch machen möchte, weil der Tag ist leider verdammt kurz und wahnsinnig schnell vorbei. Und eine Viertelstunde kann heißen, ich weiß nicht, entweder ich gönne mir die Zeit und atme nochmal durch und springe nicht sofort gehetzt auf oder muss noch das und das und das machen. Oder kann heißen, ich räume nochmal ein paar Sachen weg oder ich mache den Geschirrspüler an oder räume den aus. Das kann so eine Viertelstunde heißen. Und man könnte natürlich auch sagen, ich fahre lieber diese Viertelstunde früher los oder stehe nochmal früher auf. Aber gut, das würde auch heißen, dass man noch früher ins Bett müsste. Ob das dann möglich ist, sei mal dahingestellt in unserem Schichtsystem. Irgendwo musst du ja auch noch atmen und leben und mal runterkommen und mal verschnaufen. Aber ich kann das durchaus nachvollziehen, also dass man
sehr sympathisch, dankeschön,
auf dem Punkt am liebsten da ist, aber das nicht halt nicht immer klappt und man sagt, na, dann bin ich vielleicht mal in 5 Minuten zu spät.
Also ich bin da in der Hinsicht ganz anders
gepunkt. Du bist total pünktlich.
Echt, bist du pünktlich? Das kriege ich ja nie mit, weil ich ja nach dir immer da bin.
Aber das ist auch so ein Schauspieler, Künstler, Sprecherding, glaube ich, dass es dieser Bonus ist. Wir müssen ja auch nicht zwangsläufig früher da sein. Wenn du Punkt da bist, sind die meisten Kollegen damit cool, aber als Tonmeister,
musst du
das Atelier eröffnen, du musst einrichten.
Einrichten und dann halt die Technik nochmal überprüfen, ob alles so läuft, wie es laufen soll. Wenn ich eine andere Produktion von einem Kollegen übernehme, dass ich mir die Anschlüsse anhöre, damit ich dann halt dementsprechend passend aufnehmen kann oder aufnehmen sollte. Hm. Und irgendetwas ist ja immer, weißt du so. Und dann bist du echt heilfroh, wenn du halt 15 Minuten eher da bist, wenn nicht sogar eine halbe Stunde eher da bin. Wenn da noch was zu klären wäre, dann hätte ich noch Zeit, dass mir sogar noch 5 Minuten Zeit übrig bleibt, dann in Ruhe 5 Minuten noch eine Zigarette zu rauchen.
Ja, okay.
Wenn ich die Zigarette zum Beispiel nicht hinbekomme, dann werde ich nervös, dann bin ich dann unruhig.
Echt, ja?
Ja, das ist auch so ein Manko.
Ja.
Das geht, glaube ich, vielen Tonmeisterkollegen so.
Positive Effekt des Rauchens, die 5 Minuten für dich vor der
Tür. Was halt ziemlich ätzend ist, du bist halt irgendwie so dabei, alles zu kontrollieren, zu überprüfen und dann kommt jemand mit einer Frage. Manchmal hast du auch so Regisseure, wo die dann auch eher kommen und dann wollen sie halt irgendwie das eine oder andere nochmal abhören. Sagst, Alter, ich wollte doch noch eine rauchen.
Ja,
kannst du noch mal in die Folge reingehen? Da wollte ich mir noch mal eine Sache anhören. Alter, muss das sein.
Das sind die ganz ehrgeizigen Regisseure.
Ja. Nee, aber ich bin überpünktlich, dann werde ich dann ruhiger.
Wir nehmen das mal aus der heutigen Folge mit, oder ich nehme das für mich mal mit aus der heutigen Folge und versuche mir da auch wieder mal eine Scheibe von abzuschneiden.
In Zukunft pünktlich zu sein?
Nicht nur pünktlich, sondern halt dieser Puffer, ne? Der Entspannungspuffer. Weil ich merke, dass ich auch entspannter unterwegs bin.
Ja,
ich
natürlich.
Weiß,
ja.
So, komm, lass. Es tut der Seele gut an sich, ja. Es tut dem Verkehr, es tut dem Umfeld, auch den anderen Menschen damit gut, wenn man halt noch entspannter ist. Ob du halt sagst, ich weiß nicht, ich halte den Anschluss zum Vordermann, damit ich dann auch schnell an der nächsten Ampel bin. Oder ob du sagst, komm, du kannst auch noch mit vor mir rein und komm, du auch noch. Ich hab's nicht eilig. Macht's ja, entspannt. Ihr habt's wahrscheinlich eilig. Also los.
Statt so. Das Rumgehupe und dann drängeln und dann, ey, du Sau! Fahr mal anständig. Dabei fährst du unanständig. Quasi.
Ja. Hoffentlich nicht.
Nein.
Aber gut. Und sag mal, nach dem Abi, du hast es gemacht?
Ja.
Hast du richtig guten Durchschnitt oder so?
Absolut nein. Aber ich habe ein Abi und ich bin stolz darauf.
Ja, das ist auch gut. Das ist übrigens Esra, das ist die mit
dem
Abitur.
Die mit dem Abi, genau. Das hat damals schon gereicht. Ich habe ja immer ein Abi. Meine Freundin hat übrigens einen Schulabschluss bekommen, also die war auf einer Privatschule. Ich weiß gar nicht, was für einen Abschluss sie hat. Und dann wurde ihr das Zeugnis so öffentlich in der Mensa dann ausgehändigt sozusagen mit Ansage und so bla bla. Und so sympathisch, dann meinte der Direktor, glaube ich, war das nicht, der Klassenlehrer, meinte so, ja, naja, also dein Zeugnis lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Sie nimmt sich erstmal die Zeit, bis sie dahin geht und glänzt, während sie auf die Bühne, ein wunderschönes Mädchen, geht auf die Bühne und sagt dann ins Mikro, ja, dafür bin ich wenigstens hübsch. Fand ich sehr sympathisch. Ja, cool. Das klingt immer so nach. Ja, und ich war halt sympathisch während des Abiturs, aber nicht besonders klug unterwegs, glaube ich.
Ja, ziemlich cool. Was hast du für Leistungskurse gehabt?
Deutsch und Englisch.
Oi, sprachlich,
ja.
Okay.
Ja.
Ah, Englisch hatte ich auch.
Waren es auch deine Leistungsfächer?
Nee, ich hatte eine Englisch und Erdkunde.
Oh, Erdkunde ist gar nicht meins.
Ich bin auch nur gewechselt. Ich wollte Physik-Leistungskurs machen, das hat dann aber nicht so geklappt.
Sieht immer unsympathisch aus.
Es hat auch nicht geklappt, weißt du. Es war halt nett gedacht. Ich wollte ja, habe ich in einer anderen Episode von uns mal alles erzählt. Ja. Jetzt gar nicht zu weit auswalzen, aber ich wollte Pilot werden und ich dachte halt, naja, dann musste halt, also Mathe ist jetzt nicht so, aber vielleicht wenigstens Physik so, wäre schon ganz gut.
Verstehe.
Und Wonder What, so war es denn so mit den Naturwissenschaften? Naja, geht so gut, also eher so sprachlich begabt. Und Englisch war ganz cool, der Leistungskurs. Auch Erdkunde war ganz cool, es war eher so ein Lernfach, aber das lag auch daran, dass wir den besten Lehrer der Schule hatten.
Boah, auch das macht so viel aus. Wenn der Lehrer cool ist, kann es, weiß ich nicht, welches Fach sein.
Ja, absolut.
Also, Sam, ich wollte es gar nicht sagen, aber danke schön.
Jetzt kommt noch etwas Chai.
Das Wasser ist etwas kalt, nicht mehr so heiß. Soll ich noch mal Wasser aufkochen?
Nein, es reicht mir dann der letzte Tee. Nö. Das letzte Tee.
Das letzte Tee.
Die letzte Tee.
Während Etim, die gute Fee, hier um uns herum springt,
ja.
Abitur gemacht, Leistungskurse. Und was war dein Plan? Hattest du einen Plan zu dem Zeitpunkt?
Ja, auch das war so ein Ding. Meine Eltern wollten unbedingt, dass ich was Richtiges mache. Und mir wurde als Kind schon so ein bisschen aufgetragen, dass ich irgendwann mal Ärztin werden müsse.
Hast du medizinischen Background irgendwie in der Familie? Oder?
Gar nicht. Das war ja genau das Ding so. Dann haben wir wenigstens eine, die was Richtiges gemacht hat und alle retten kann und hier auch angesehen werden wird und so auch in Deutschland überleben kann. Und ja, dann habe ich sogar Latein als Wahlpflichtfach. Genau, ich ist so abwegig, weil ich einfach mit der Schule nicht mehr so viel am Hut. Also ich war keine gute Schülerin, wie gesagt. Eigentlich gar nicht, weil ich es nicht konnte, sondern weil es nicht mehr interessant war einfach. Es waren so viele andere Dinge interessant für mich. Aber ja, aber mein Abitur hätte jetzt nicht dazu ausgereicht damals. Also ich hätte ewig lange warten müssen bei dem NC. Und und da dachte ich, okay, dann studiere ich. Und habe mich letztendlich dazu entschieden, dass ich Geschichts- und Kulturwissenschaften des Vorderen Orients an der FU studiere.
Okay.
Habe dann auch angefangen und hatte noch auf Magister übrigens. Kennt man ja heutzutage nicht mehr.
Bachelor
so 1870.
Also Bachelor sozusagen, ne? Ist das vergleichbar?
Ja, also wenn du deinen Magister zu Ende hast, ist es eigentlich wie mit Master zusammen.
Ach so, okay.
Im Prinzip.
Ah, dann habe ich das doch falsch verstanden. Magister?
Würde ich sagen,
ist denn Magister gleich Wir haben mit Lehramt aber nichts zu tun, ne?
Nein.
Nee, einfach nur wirklich der Grad des Abschlusses.
Okay. Genau. Und da habe ich, genau, das hatte ich im Hauptfach und meine Nebenfächer waren Publizistik, Kommunikationswissenschaften und Teilgebiete des Rechts.
Okay.
Und das habe ich dann erstmal eine lange Zeit durchgezogen, bis ich gemerkt habe, so nö, meine Prio liegt eigentlich beim Synchron.
Okay, dann sind wir aber schon auch da vorbeigeschossen. Du hast also schon Berührungspunkte davor gehabt.
Ich bin ich habe mit 10 angefangen zu sprechen.
Ah, mit 10 schon?
In der Grundschule habe ich angefangen.
Ach, hör auf.
Ja.
Krass.
Krass, ne?
Bist du ja ein richtig alter Hase schon.
Ja, voll.
So jung und doch so erfahren.
Ich mache das seit 10 Jahren mit meinen knackigen 20. Nein, tatsächlich wären es 30 Jahre. Krass.
Ach,
war.
Hör auf.
Ist war, ja, da kommt Berlin wieder durch.
Krass.
Das ist echt krass.
Ja.
Wie lange machst du eigentlich synchron?
Ich habe mit Anfang 20 ein bisschen synchronisiert.
Ja.
Habe dann aber den Mikros den Rücken gekehrt und war auf den deutschen Bühnen unterwegs, auf der europäischen Bühnen und vor der Kamera mehr. Und bin dann mit Ende 20, 30, Ende 20 habe ich dann wieder angefangen zu sprechen.
Und jetzt aber 29. hauptsächlich wieder, ne?
Ja, und jetzt eigentlich nur noch. Die Mühle ist irgendwann, läuft die Mühle.
Ja.
Und dann, hatte ich neulich mal wieder, das war ganz süß, von einer Anfrage für eine Übernahme zu den, von den, bei den Karl-May-Festspielen war das.
Ja.
Und meinten, ja, wir müssten, ein Kollege ist ausgefallen, könnten Sie das übernehmen? Und ich sag, wann geht's? Ja, am besten gestern. Also,
ja, okay.
Ich sage, Leute, das ist total süß und ganz, ganz lieb und klingt auch ganz charmant und schöne Rolle, alles gerne. Aber geht nicht. Wir haben sonst so viel Produktion ist man drin, das kriegen wir nicht hin. Das, selbst wenn ich wollte, das würde nicht hinhauen. Kriegst mal einen Drehtag unter oder auch zwei. Aber selbst wenn du jetzt sagst, irgendwie hier große Produktion in Übersee oder so, musst du schon überlegen, wo liegt jetzt die Priorität? Du kannst ja niemandem vor den Kopf stoßen. Also das können wir
nicht.
Was
machst du lieber aber? Kann man das sagen?
Oh, ich fühle mich momentan oder mittlerweile sehr, sehr wohl vor dem Mikrofon.
Ne?
Weil ich habe das Gefühl, hör
ich ganz oft,
dass der große Film und die Masse an tollen Rollen, die wir sprechen dürfen, die könnte man ja auf der Leinwand gar nicht herstellen.
Ja, stimmt.
Das würde so gar nicht gehen. Das ist natürlich eine schöne Sache, dass man da in wirklich viele Rollen schlüpfen kann, zeitweise und dann auch wieder rausschlüpfen und in andere Sachen gehen kann. Das hätte man sonst nicht. Und ich genieße es, muss ich dir ehrlich sagen, auch in dieser Stadt zu sein, nicht viel reisen zu müssen, außer privat, wenn ich's möchte, und so meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Ich finde das nicht verkehrt. Mhm. Auf der anderen Seite, eine schöne Rolle zu spielen, zu drehen, ist auch was Grandioses, weil du die Rolle ja ganz anders noch entwickeln kannst und an dem Schaffensprozess ja noch intensiver beteiligt bist, als wir, die wir ja morgens meistens gar nicht wissen, was wir mittags sprechen und abends auch nicht mehr wissen, was wir morgens gesprochen haben.
Voll.
Ja, es hat alles seine charmanten Seiten. Es ist schwer zu sagen, was man denn wirklich lieber macht, aber ich glaube, ich kann sagen, dass ich das sehr mag, so wie es jetzt gerade ist. So, das ist gut. Dir wird es ja wahrscheinlich ähnlich gehen.
Ja, oder? Aber ich kenne ja die andere Seite jetzt nicht so.
Okay.
Deswegen würde mich zum Beispiel auch interessieren, ich kann mir vorstellen, vor der Kamera zu stehen und dass ich dieses Wissen und das, was ich hier durch Synchro gelernt habe, weil ich habe ja nicht so viel Werkzeuge. Ich muss ja anhand meiner Stimme Emotionen rüberbringen und spielen können. Mhm. Und dass ich glaube, dass es mir leichter fallen würde, vor der Kamera zu stehen, als jemand, der zum Beispiel immer vor der Kamera gestanden hat und dann plötzlich vor dem Mikrofon stehen müsste. Ist es so, das würde mich voll interessieren, was denkst du, was ist schwieriger von der einen Seite, aus welcher Perspektive, also was ist schwieriger, welcher Switch?
Boah, das ist sehr schwer zu sagen. Ich glaube,
also da habe ich die Erfahrung, also ich nehme ja auch manchmal Deutsch auf Deutsch auf.
Ja,
mit
stimmt.
Den Originalschauspielern, die dann halt sich auf Deutsch synchronisieren.
Ja, wie ist es da?
Und
manchmal katastrophal, oder?
Ja, also viele tun sich damit sehr schwer. Es gibt einige Kollegen, die halt auch Synchronerfahrungen haben und die machen das dann wunderbar.
Okay.
Aber die es nicht so routiniert machen, die haben es richtig schwer. Obwohl sie sich halt irgendwie da auf dem Bildschirm
sehen. Weiß man sich gar nicht, obwohl sie das schon mal gespielt haben und schon gesprochen haben quasi im Spiel, dass sie sich dann selbst, ja, das ist manchmal ganz komisch.
Und da habe ich die lustigsten Sachen miterlebt, ja, dass sie dann halt irgendwie, ja, wir sitzen ja da, wollen wir nicht da halt irgendwie uns auch hinsetzen und wollen wir halt irgendwie nicht das so nachspielen, ne? Quasi.
Ja.
Und ja, okay, wir versuchen es mal. Aber du musst ja auch auf das Bildschirm gucken und dann halt irgendwie das Bild bedienen.
Ja.
Und dann klappt es halt dann wieder nicht. Und also es gibt solche und solche, aber die meisten, wenn die halt irgendwie nicht so oft im Studio waren, die tun sich damit wirklich sehr schwer.
Naja. Ja. Was schwerer ist,
kann man jetzt so nicht beantworten, meinst du?
Ich glaube auch. Ich glaube, das ist halt sehr individuell. Okay. Also ich glaube, dass es grundsätzlich ist, es wahnsinnig schwer. Also zum einen, sich selber zu synchronisieren, ist sowieso wahnsinnig schwer.
Hast du das schon mal gemacht?
Ja, ja.
Echt?
Ja.
Hä, ist das wirklich schwer?
Ja.
Warum?
Weil du nicht in der Szene bist, weil du nicht in der...
Aber das bist du ja auch nicht, wenn du irgendjemand anderes sprichst.
Das stimmt.
Oscar.
Aber die Wahrnehmung ist ganz anders. Weil
echt,
Weil du ja sagst, ey, ich habe das doch aber so gespielt und ich habe das doch so entwickelt. Warum funktioniert das jetzt so nicht?
Ey, das
warum
ist echt
klingt das denn nicht so? Das ist wirklich nochmal eine ganz andere Nummer. Und ich
dann hast du ja auch nicht deinen Spielpartner zum Beispiel.
Der fehlt meistens. Raum, ne? Das sagte mir mal ein Regisseur bei einem Nachsynchrontermin. Er sagte, also man merkt, dass du auch synchronisiert hast, weil es geht bei dir wesentlich schneller, leichter und viel näher ran als bei manch anderen Kollegen, die halt gar keine Erfahrung damit haben. Also das ist auf jeden Fall, ich vergleiche es immer gern mit der Bühne. Wenn du halt nur drehst, wirst du dich auch wahrscheinlich auf der Bühne erstmal sehr schwer tun.
Hm, okay.
Wenn du nur Theater gespielt hast, wirst du dich vor der Kamera wahrscheinlich schwer tun. Ausnahmen bestätigen immer die Regel und das heißt nicht, dass man es nicht alles hinkriegt. Es ist alles ein Teil des Schauspielberufs. Das Mikro, die Bühne, die Kamera, es gehört alles dazu. Aber jeder einzelne Bereich, jede einzelne Sparte ist halt nochmal eine Sache für sich. Genauso wie Moderation zum Beispiel. Also nur weil du Schauspieler bist, heißt es ja nicht, dass du moderieren kannst. Und umgekehrt auch nicht. Also,
Na, also die Routine, also da muss man halt einfach dann
Übung.
Nochmal die quasi Schulbank drücken und da einige Kurse halt belegen, wo du dann die Routiniertheit im Studio dann halt beigebracht bekommst. Wie agiere ich halt vorm Mikrofon?
Oder
wie agiere ich halt vor der Kamera oder auf der Bühne? Ne?
Oder du hast halt einen Freund oder ein Protégé oder einen guten Partner an deiner Seite in der jeweiligen Sparte, der dich halt an der Hand nimmt und dir einfach hilft.
Ja. So.
Da gibt doch diesen schönen Witz, ne? Wie ist der Beruf des Regisseurs entstanden? Zwei Schauspieler standen auf der Bühne und der eine sagt zum anderen, ey, geh mal runter und kick mal, ob ich im Licht stehe.
Ah, gut, das ist gut.
Grüße an alle Regisseure.
Ja, genau.
Bitte besetzt mich trotzdem noch nach diesem Joke.
Das war's
aber,
dann jetzt.
Aber ja, so ist es.
Esra, du machst das ja schon seit 30 Jahren.
Ja.
Und wie ist es zum Beispiel mit der türkischen Community? Die Medien zum Beispiel, haben die dich mal aufgegriffen und gesagt, hier, das ist unsere Esra Vural, die mittlerweile deutsche Spielfilme mitsynchronisiert.
Ja, ich glaube, viele entwickeln so ein Stolzgefühl. So. Das ist eine von uns, die so etwas macht, was ein unglaublich schönes Gefühl ist. Sehr bestätigend, sehr schön. Und ich mag das sehr. Es bringt auch viel Verantwortung mit sich. Ist auch für den Moment vielleicht ein bisschen unangenehm, aber eher sehr schön. Und ich glaube aber, und das ist so, als ich damals so ein bisschen versucht habe, öffentlich zu werden, war das eben auch meine Intention zu zeigen, wir können das ja auch machen. So, man denkt das jetzt erstmal nicht, das ist so ein Berufsfeld. Ich glaube, das ist auch gar nicht etwas so. Mittlerweile kommen ganz viele und sagen so, ey, ich kann wie Mickey Mouse sprechen oder wie, weiß ich nicht mehr, kann ich denn auch Synchronsprecher werden? Also ich glaube, man unterschätzt das so ein bisschen, aber nichtsdestotrotz, ich finde es cool, dass man das so den Leuten näher bringt. Also allgemein, so Synchronsprechen ist eine coole Angelegenheit. Und ja, auch für Menschen mit unserer Story, so mit unserer Geschichte auch machbar.
Was sagst du jungen Menschen, die dich fragen und sagen, Mensch, ich will das auch machen.
Ja.
Wie kann ich das? Du kriegst doch bestimmt so eine Anfrage.
Ja, andauernd.
Ne? Und was sagst du denn?
Voll schwierig, weiß ich nicht. Was sagst du denn? Guck mal, das Problem ist, ich bin ja als Kind reingewachsen. Ja.
Du wurdest durch eine Freundin mal mitgenommen?
Ja, oder? Durch meine damalige Mitschülerin und die jetzige Kollegin nach wie vor, Julia Kaufmann. Und ich werde diesen Namen in jedem Interview droppen, weil ich ihr unendlich dankbar bin und ein Leben lang dafür dankbar bin.
Grüße gehen raus.
An Julia. Danke, Julia. Danke, dass es dich gibt, Mäuschen. Ich küsse dein Auge. Also, deswegen ist es schwer, ich weiß es nicht. Was ich sage, ist immer, es ist von Vorteil, halt irgendwas mit Schauspiel zu machen, also Schauspiel zu lernen. Perfekte Aussprache ist einfach wichtig, ja. So das A und O. Es geht halt nicht, dass du musst schon akzentfrei sprechen, viele hören das ja nicht. Ich hatte letztens erst so eine Kleinigkeit, so ein wundersüßes Mädchen mit russischem Background und dann saßen wir in so einer kleinen Runde und dann ist es auch ganz oft Thema, so du bist doch die Sprecherin von oder du bist doch Synchronsprecherin und dann wirst du halt so ausgefragt und dann teilweise eben auch die Frage, ob man das hätte, also dann kommt so, ja, hat mich auch schon immer interessiert und mir wurde ja gesagt, ich habe eine schöne Stimme und so und bla bla und wie bist du denn da reingekommen oder wie kann ich denn da so ein bisschen Fuß fassen? Und das sind dann teilweise, also sie hatte zum Beispiel einen sehr russischen Akzent und da meinte einer aus der Ecke, naja, das geht ja auch nicht, du sprichst mal und hört dir ja hier russisch raus. Und sie so, nee, hört man nicht raus. Ich kann den Akzent leider, ich hätte den gerne nachgemacht, kann ich leider nicht. Und dann, meint sie so, doch, das hört man, also alle so bestätigen, doch, das hört man bei dir. Und sie hat das einfach wirklich nicht gehört. Mhm. Und das ist das A und O. Schöne Stimme, würde ich sagen, ist mega unwichtig, muss ich euch ja nicht sagen. Jede Stimme hat seinen eigenen Charakter. Ich finde meine Stimme zum Beispiel jetzt nicht schön. Aber
ist lustig, sagen viele, glaube ich, ne? Aber meinst du? Viele Kollegen von sich selber,
so
glaube ich.
Einige Kollegen,
die anders
sich sehr
unterwegs
gerne hören, ja, glaube ich. Was ja nicht schlimm ist, ist ja eigentlich schön.
Nein, ein Ohrenschmaus wie ein Augenschmaus, sage ich dann nur.
Du sagst es.
Also ich würde dann sagen, so Schauspiel zu lernen und damit vielleicht auch irgendwie die Sprache zu trainieren, irgendwie Sprechtraining zu haben, sowas in der Richtung. Aber es eben versuchen, wir haben so viel zu tun, es gibt so viele Quereinsteiger und du hast ja eben noch erzählt von einem Kollegen, der aus einer ganz, da haben wir unzählige, die aus einem komplett anderen Bereich kommen und dann super gute Synchronschauspieler sind. Oder Synchronsprecher, was ist richtig, Synchronschauspieler oder Synchronsprecher?
Ich mag es eigentlich schon gerne mit Schauspieler, weil wir stehen ja nicht nur da und sprechen, meistens, sondern wir spielen ja schon vor dem Mikro. Insofern finde ich Synchronschauspieler schon sehr charmant. Ist halt ein sehr langes Wort.
Ja, das ist verständlich.
Und Sprecher geht natürlich schneller von der Zunge.
Im Türkischen aber heißt es zum Beispiel Hörspiel, Mikrofon da Teatro. Theater am Mikrofon.
Das wusste ich gar nicht. Echt, ja?
Ja, ja.
Und Synchronisation an sich ist Doublage, stimmt?
Doublage, ja, also man dubbt, also da hat man es halt wahrscheinlich aus dem...
Oder seslendirme.
Ja, seslendirme, vertonen.
Ja.
Aber Doublage, ich glaube, das haben sie aus dem Französischen übernommen. Und also meines Erachtens ist es halt Schauspiel. Man spielt etwas am Mikrofon.
Also Synchronschauspieler. Ja, das ist das, was ich halt immer sagen würde. Und was ich dann auch sage, wenn jemand das wirklich will und wenn ich da Potenzial sehe, weil ich merke, dass die Aussprache sehr schön ist und dass dieser Mensch auch nicht introvertiert zu sein, ist, glaube ich, nicht von Vorteil. Obwohl ich auch meine introvertierten Momente habe, keine Frage. Aber ich glaube, du musst auch Bock haben zu spielen und wirklich schüchtern solltest du nicht sein. Und wenn ich mehr Potenzial merke, dann ich möchte die Chance, sollte jeder ergreifen können. Ich würde halt ein Foto rausschicken mit Lebenslauf und ein paar Aufzeichnungen und das probieren in den Studios. Wir haben so viel zu tun, ey.
Wenn man das Talent mitbringt. Also es ist ja halt, gehen wir mal davon aus, also nicht Synchronkinder, ich meine, Synchronkinder wachsen hinein und sind dann halt mit Mitte 20, haben sie schon 15 Jahre Berufserfahrung.
Ja, richtig.
Und das ist halt ein Riesenfundament. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, die Schulbahn normal absolviert und dann würde es, wenn man sich dazu berufen fühlt, würde, glaube ich, der Weg an einer Schauspielerziehung nicht vorbeigehen. Also da muss man das halt.
Ja, irgendwie.
Weil es ist ja Atemtechnik, Sprechtechnik, Und. Also was man da halt im Detail während eines Schauspielstudiums gezeigt bekommt, das ist schon elementar, wenn man das halt irgendwie dann nicht noch mit auf dem Weg mitnimmt, dann hat man es halt schwer. Weil wenn die Ansage im Studio vom Regisseur kommt und wenn es dann halt nicht auf Anhieb klappt, dann hast du halt versagt, auch wenn du schon so eine schöne Stimme hast. Weißt du, dann nützt es dir nicht, wenn du es
schon hast. Ich hätte mal eine Frage an dich als Tonmeister tatsächlich. Mir wurde zum Beispiel auch von dem einen oder anderen Regisseur geraten, Sprechtraining, vielleicht so eine Sprecherziehung nochmal so parallel zu machen. Und ich bin voll dagegen zum Beispiel. Weil alles, was ich mache, mache ich natürlich, also ich stelle das natürlich her, unbewusst. Ich weiß gar nicht, was ich mache in dem Moment. Aber ich mache es und es ist auch richtig so, wie ich es mache. Ich hätte jetzt Angst, dass es irgendwann technisch wird und ich darüber nachdenke, was ich mache. Und das würde mir viel wegnehmen. Und deswegen würde ich das niemals machen wollen. Also wirklich, habe mich ganz, ganz bewusst dagegen entschieden. Was würdest du als Tonmeister? Du hast ja einen professionelleren
Blick. Es ist nicht darauf. Von Nachteil. Es bringt halt nur Vorteile mit sich.
Okay.
Ich glaube, bei dir ist es halt so, dass du seit Kindesalter das machst und schon vieles oder das meiste schon in dir trägst. Du hast es halt mit den Jahren gelernt.
Ja.
Und das ist halt ein Riesenvorteil. Und da kann ich das halt irgendwie verstehen, dass du dann halt sagst, okay, ich würde das jetzt halt irgendwie nicht nochmal angehen, weil mich das eventuell vom Spiel abhalten würde, weil ich mir dann zu viele Gedanken machen muss.
Ja.
Und das ist deine berechtigte Entscheidung. Ich kann halt nur bestätigen, dass was du halt machst, dass es funktioniert, das machst du gut. Ja. So, und was soll ich da halt irgendwie sagen? Nee, mach das oder mach das nicht, weil du kannst es, was du machst. Und ich hatte auch zum Beispiel halt überlegt, ob ich halt noch einen Master mache.
Ja.
Und da hat man mich gefragt, warum willst du das machen?
Ja.
Und ich meinte, damit ich einfach halt meinen Master habe. Ich möchte halt eine Bestätigung dafür, dass ich halt irgendwie dann diese Reife geschafft habe, diese Reife halt habe.
Ja.
Da meinte er, wie lange machst du schon halt irgendwie deinen Job? Naja, mittlerweile sind es halt irgendwie an die 20 oder fast 20 Jahre. Ja, was machst du alles? So, das. Naja, meine, du machst doch schon so viel. Und das, was du machst, machst du gut. Und um nur jetzt halt ein Diplom zu bekommen dafür, dann würde ich sagen, mach das nicht. Du hast ein Diplom und einen Master brauchst du nicht.
Ich glaube, bei so einen Punkten ist es immer hilfreich, wenn derjenige, der diese Empfehlung gibt, halt dir auch genau sagen kann, immer warum, warum er glaubt, dass das für dich gut wäre und an welchen Punkten seiner Meinung nach, ob das jetzt mal stimmt oder nicht stimmt, ist ja erstmal, sei mal dahingestellt, aber seiner Meinung nach, an welchen Punkten du oder man an seine Grenzen stößt und wenn man die alleine nicht hinkriegt, ich glaube, dann ist es immer clever zu sagen, ah, scheiße, ich komme da nicht weiter, ich brauche jemanden, der mir dabei hilft. So. Und dann ist es ja ein leichtes zu sagen, ich nehme hier eine Sprecherzieherin, einen Sprecherzieher, einen Kollegen, gibt ja genügend Kollegen bei uns,
die
ganz viel auch nur Muskulaturtraining machen. Also wo du gar nicht sagst, es geht ums Spiel, sondern da geht es wirklich nur um bestimmte Punkte oder so. Oder kann ja auch sein, wie bei der Bekannten, wo du meintest, die hat es nicht gehört. Also sie, dass man da sagt, zeig's mir bitte, zeig mir, was ihr meint. Ich höre es nicht. So.
Ach so,
jeder hat ja seine Baustellen.
Ja.
Ich habe auch meine Baustellen.
Ja, definitiv. So. Ja, ich auch.
Und auch viele sehr gestandene, große Kollegen, da merkst du, ob die sich Mühe gegeben haben oder ob die in ihr altes Muster zurückgefallen sind.
Ja.
Das hörst du ja manchmal. Und nicht, dass die das nicht können, aber manchmal vielleicht nicht so beachten. Aber wenn es drauf ankommt, dann können sie ja mit ihren Schwierigkeiten gut umgehen und die so verpacken oder so bearbeiten, dass du es eben nicht hörst, dass das halt sauber und klar ist. Und ich glaube, ja, darum geht es ja nur, dass du die Werkzeuge in die Hand kriegst, das gegebenenfalls zu bearbeiten. Aber ja, es kommt ja immer darauf an, ob das sein muss, ob man das möchte.
Ich neige zum Lispeln ab und zu mal.
Okay.
Und das stimmt wirklich.
Ja.
Aber das ist immer, wenn ich ganz viel gesprochen habe und schon müde werde.
Warte mal.
Dann passiert das manchmal.
Da können wir mal, warte, ein bisschen nachhelfen. Sprich mal ein, bitte.
Was genau soll ich sagen und soll ich dabei lispeln oder soll ich nicht lispeln?
Kannst ja normal einsprechen.
Hallo, ich bin es. Hä, was ist... Oh, das hat mich echt irritiert gerade.
Oh, das ist gemein, oder?
Oh, das fühlt sich im Mund schon.
Das ist der Kompressor. Der Kompressor.
Aber das ist der Deesser. Wir haben einen Deesser jetzt dazu geschaltet und ja, der kappt deine S-Laute.
Das heißt, jemand, der die... Oh Gott, Alter, mir auf, nimm mir das weg, bitte. Das ist ja so krass. Ich hab's im Mund gespürt, was du mit mir gemacht hast.
Voodoo.
Nein, ich mein's ehrlich, ich hab das gefühlt. Das ist ja gerade ganz gruselig gewesen. Aber das heißt, ist das für Menschen, die das S sehr stark sprechen? Ist das für die gedacht oder was ist das?
Das ist halt für die scharfen Frequenzen, wo halt zum Beispiel die S-Laute davon betroffen sind. Also ja, das ist zum Beispiel bei Frauen ist es bei 8 Kilohertz.
Ja.
Da tummeln sich die S-Laute und wenn man da halt jetzt zu... eine scharfe Aussprache hat, oder ja, kann man dann halt ein bisschen nachkorrigieren.
Aber wenn man es übertreibt,
dann wird es dann halt...
Ach, krass, okay. Ja, gut zu wissen.
Aber es kann zum Beispiel auch sein, wenn du zum Beispiel Produktionen, in denen du gesprochen hast, auf einmal, wenn du da lispelst, ja, dass dann der Mischtonmeister vielleicht so den Kompressor zu doll eingestellt hat, dass ach dann so halt die S-Laute dann zu stark hervorgehoben werden.
Jetzt ist natürlich der Trick beim nächsten Mal.
So wollte ich gerade sagen.
Du einfach, ja bloß, ich lispel überhaupt nicht, ihr habt nur den Kompressor zu stark eingestellt.
Immer direkt auf den Tonmeister schieben.
Ich kann so nicht arbeiten, ich gehe.
Also an mir liegt es ja wohl nicht.
Bei den Nachrichtensprechern hat man das ab und zu mal, wenn sie es halt übertreiben mit dem Kompressor.
Ja.
Da müsst ihr mal darauf achten.
Bei Punkt 12 zum Beispiel.
Ja, aber die Frau Katja Burkhardt, die lispelt tatsächlich ganz schön.
Ist aber auch ein bisschen makaber, dass sie dann Punkt 12
moderieren. Man sieht ja zum Beispiel das Mikrofon nicht. Das Mikrofon ist halt so ein kleines Mikrofon am Tisch.
Ja.
Und da hat man 60, 70 Zentimeter halt Abstand zum Mikrofon.
Ja.
Aber man hört halt jeden Atmer. Müsst ihr mal darauf achten. Bei der Tagesschau zum Beispiel,
ja,
wenn die halt atmen, dass dann
ja, ja.
Weißt du so? Und da ja, ist halt der Kompressor sehr stark eingestellt. Damit
ach so,
man dann
okay,
halt die Dynamik dadurch halt kompensiert. Da minimiert man halt die Dynamik. Laute Passagen werden halt
abgedämpft,
leiser. Oder beziehungsweise ja, runterkomprimiert und die leisen Töne werden halt angehoben, dass man die Dynamik
im Rahmen hält.
Die Dynamik verringert man. Und,
heißt das, dass du als Tonmeister dann die Technik für den Sprecher ganz individuell einstellen musst immer. Also zum Beispiel jetzt kommt Esra mit 8 Kilohertz, weil die nicht so fett ist. Wenn wir schon von Kilo sprechen, nein. Aber jetzt...
Also während der Aufnahme ist es
halt
so, dass...
Jetzt sitzt ich werde langsam müde, merkt ihr.
Das können wir ändern. Wir ja, holen dann die entsprechenden Fragen aus der Schublade raus. Nee, während der Aufnahme sollte man eigentlich nicht am Sound rumdoktern. Das machen die Kollegen dann in der Mischung.
Ach so, okay.
Während der Aufnahmen sollten die frequenziell linear sein, dass man halt die Stimme unverfälscht. Also alles, was man halt irgendwie dann vorab destruktiv verändert, dann hat der Mischtonmeister damit sehr große Probleme.
Ach so.
Nee, also wir dürfen halt während der Aufnahme eigentlich an der Natürlichkeit der Stimme nichts verändern.
Nichts verändern, okay.
Und alles, was dann halt im Nachhinein gemacht werden sollte, sollte halt in der Mischung dann dem Mischtonmeister überlassen werden. Aber wenn mal zum Beispiel jemand verschnupft ins Atelier kommt und es klingt etwas nasal, also damit können wir zum Beispiel ein bisschen nachkorrigieren, dass man dann sagt, okay, man geht halt in den unteren Mitten, das sind halt so Frequenzbereiche zwischen 300 bis 500 Hertz, wo man dann halt diese Frequenzen, was halt so ein bisschen töpfern nasal klingt, dass man das halt ein bisschen nachkorrigieren kann.
Mhm.
Wenn es zu stark ist, das hat dann keinen Sinn. Dann schickt man halt denjenigen dann nach Hause, sagt, okay, kurier dich aus und dann nehmen wir das nochmal auf. Gewisse Sachen kann man vorab
was
verändern.
Was man alles mit der Technik machen kann. Ich komme ja noch aus einer Zeit, ich sag ja, ich mache das seit 30 Jahren, da war das ja alles ganz anders. Da hast du zu zweit, zu dritt vom Mikro gestanden. Da war ein Folgenwechsel, ein Kassettenwechsel, der ewig lange gedauert hat. Wenn du mehrere Kassettenwechsel hattest, das war ja guck mal, und jetzt kannst du auch, manchmal heißt das dann so, Esra, es war unsauber, aber das Etem korrigiert das mal aus, ja, schnell im Nachhinein.
Den Klacker kriegen wir raus.
Ja, genau, den krieg ich raus.
Ja.
Nächster.
Ja, ja.
Das macht uns schon den Job sehr viel einfacher.
Beziehungsweise die erhöhte Geschwindigkeit.
Ja.
Ja, gewisse Vorteile bringt schon die Technik mit.
Ja.
Das sollte man auch halt auch mitnehmen. Aber nichtsdestotrotz bestehen wir immer auf eine schöne, saubere Aussprache.
Also nicht, dass ich werde in Zukunft so lallend ins Atelier kommen. Ey, ist mir egal, Thomas, da kriegst du schon alles raus. Ja.
Dealkoholizer oder
Ja, genau.
Na, den
gibt es
noch nicht, aber teilweise wäre der vielleicht auch nicht verkehrt.
Ja.
Nach der einen oder anderen Abschlussfeier.
Absolut.
Der Produktion.
Ja. Aber es heißt ja immer noch Kassettenwechsel, ne?
Ja.
Nennt ja, aber manchmal wird das aber belächelt und dann heißt es, ach, Kassettenwechsel, Folgenwechsel. Aber ich neige auch dazu. Ich meine, ich komme auch aus einer Zeit, da wurde im Atelier geraucht. Das ist so
das
krass, undenkbar,
hast
oder?
Hast du mal geraucht?
Falls meine Eltern und meine Verwandtschaft zuhört, nein, aber
niemals.
Wir unter uns, ja. Aber so richtig lange und regelmäßig nicht. Ich bin halt auch kein Suchtmensch. Ich könnte jetzt jederzeit anfangen zu rauchen und 3 Monate am Stück jeden Tag eine Schachtel und könnte dann aber auch 5 Jahre wieder aufhören.
So in geselliger Runde, so bei Weinchen oder Gläschen?
Ich merke, dass das Problem ist, entweder liegt es am Alter oder keine Ahnung, aber ich merke jeden Schluck Alkohol am nächsten Tag, ich merke jede angefangene Zigarette am nächsten Tag. Irgendwie mag ich den Tag danach irgendwie gefühlt so sehr gar nicht, dass ich komplett darauf verzichte, warum dann.
Mhm.
Aber sonst hat das was Geselliges, finde ich.
Mhm. Aber was denn für ein Alter? Du bist doch noch...
29.
Ganz jung.
Plus 10.
Ganz jung. Sag es, ganz jung.
Ja.
Esra ist genau wie ich. Wir sind ganz jung.
Ja. Aber ich fühle mich auch so.
Kann
ich
nur bestätigen.
Wie fühlst du dich denn?
Du hast zwar in der letzten Folge wie ein alter Sack gesprochen am Anfang, aber...
Aber heute ist er so ganz jung und flippig, ganz crazy.
Letztes Mal hatte ich mir auch am Knie was wehgetan.
Ach so, ja, okay. Das sind die Altersbeschwerden, die man langsam bekommt.
Du, ich habe heute gerade zu Kollegen gesagt, ich würde sagen, mit wem war ich? Mit Florian Kleid in der Regie. Grüße gehen raus. Den Kollegen könnten wir ja auch nochmal fragen, ob er uns demnächst mal beehrt.
So entsteht eine Liste gerade heute.
Genau.
Hallo Florian!
Kollegen von Ton und Schnitt.
Gibt's für ihn dann, ist er Deutscher? Gibt's für ihn dann so Königsberger Klops oder so?
Nee, Florian hat ja sogar einen asiatischen Background.
Ach ja, stimmt.
Hm. Auch interessant.
Da wird's jetzt interessant, falls
da ist auch
die Erwartungshaltung da.
Kein Druck.
Ja, Entschuldigung.
Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, da haben wir festgestellt, wir sind jetzt gerade so, also ausgehend von dem Gefühl, cool, nur jetzt so Dudes in deinem Alter wirkte so ein bisschen wie, wir sind alle 20, ja?
Ja.
Und wir haben die Schlüssel zum Atelier bekommen und eine Serie und wir müssen das halt jetzt hier machen.
Ja.
So wirkte es.
Ja.
Und letztlich haben wir festgestellt, ey, wir sind halt jetzt wirklich so an dem Punkt, wir sind jetzt in dem Alter. Das ist jetzt unsere Verantwortung. Wir machen das natürlich so gut, wie es geht, aber wir haben ja trotzdem auch Spaß bei der Arbeit.
Ja.
So, aber... Die Leute, zu denen wir früher immer geguckt haben oder die halt so erwachsen wirkten, die das halt gemacht haben, das sind jetzt wir. Mhm. Aber es fühlt sich in keinster Weise so an.
Ja.
So, wirklich nicht. Also, dachte früher auch immer, habe mir diese Herren angeguckt, die morgens im Anzug ins Büro gefahren sind mit ihrem großen Auto. Dachte, das ist dann also Erwachsensein.
Ja.
So.
Ja,
und jetzt ist man in dem Alter, wo die 4 fast vorne ist und das fühlt sich in keinster Weise so an.
Esra ist schon so weit, dass sie jetzt Mütter spricht.
Oh Gott, hör auf! Das ist, ey, Oskar, das musst du dir erzählen. Also schon der Switch von diesen ganzen Teenager-Girls, ja, Highschool-Musical, Sharpay, Ryan, was habe ich dir gesagt, du sollst damit aufhören, von da zu plötzlich, keine Ahnung, sexy, Frauenpower, Frauen, die, weiß ich nicht, sich die Banken ausrauben oder so, war schon okay, ich habe gesagt, okay, du wirst jetzt langsam erwachsen, aber... Es reicht. Ich bin jetzt schon Mutter. Kiki hat mich nämlich in einer Serie, einer sehr tollen Serie, für alle, die Kiki, also Michael Pan, hat mich in einer Serie auf eine Mutter besetzt. Und es ist Es ist, fühlt sich nicht schön an.
Aber es ist wunderbar geworden. Ich durfte ja die ersten 8 Folgen aufnehmen.
Ja.
Und also hast du sehr gut gemacht.
Ist es denn schon veröffentlicht?
Nee, noch nicht.
Nee, also wir dürfen den Namen des Projektes noch nicht nennen.
Ich glaube nicht.
Sehr wahrscheinlich nicht.
Okay. Produktion von einem Obsthersteller.
Okay. Na gut, wir sind gespannt. Das ist ja, das ist ja rauszubekommen, wenn man deinen Namen im Internet recherchiert, mit Sicherheit.
Ja, also ich spreche jetzt schon Mütter.
Esra, das, als ich das erste Mal einen Vater gesprochen habe, war das auch sehr befremdlich. Das verstehe ich, das war komisch.
Wie alt war dein Kind?
Oh Gott, die Produktion kommt bald wieder. Die war... Boah, ich weiß nicht, so, ich glaube, das war schon fast ein Teenager oder so.
Ja, bei mir doch auch.
Die ist, glaube ich,
weißt du, wenn es ein Neugeborenes wäre, würde ich ja sagen, so okay,
junge Mutter halt.
Teenie-Mom oder so, Teen-Mom so. Aber nee.
Das ist ja halt eine Bestätigung für deine Bandbreite.
Ja, das sagst du jedes Mal. Ich weiß nicht, ob du mich damit beruhigen möchtest oder ob das...
Das ist ein Fakt. Und das ist etwas, was positiv ist.
Nicht lächeln jetzt, SM, gerade durch.
Das ist
nicht mit dem Auge zwinkern.
Auditiv ist es ja absolut überzeugend.
Also es kam authentisch rüber, ich kann Mutter
sein.
Genau,
authentisch, danke dafür.
Ja, sehr gerne, ich kann ja Deutsch.
Ja.
Ich habe es im Kindergarten gelernt. Nein.
Du bist ja auch in Stegnitz zur Schule gegangen. Ich war in Neukölln in der Schule. Und ich war auf einer Problemoberschule.
Nein, ich nicht. Ich war auf einem sehr besonderen Gymnasium. Ja.
Du elitäre.
Ja, was soll ich machen?
Sag mal, habt ihr noch irgendwas Türkisches, was ihr jetzt hier zu klären habt oder so?
Das klären wir nachher.
Nie, öle bi du jumbat. Ich meinte, hast du so ein Gefühl?
Okay.
Schwirrt sowas in der Atmosphäre?
Und Esra so. Seni mahverecim.
Oh, Oscar.
Vallahi bravo sana.
Hey.
Die 10 Jahre in Neukölln haben Spuren hinterlassen.
Und dann droppt er so ein Türkisch, wo wir uns schämen und alles klar.
Ach, schön wär's. Nein.
Eine geile Kombi wäre zum Beispiel, Ozan macht Regie, ich mach den Ton.
Und ich bin die Sprecherin.
Und Esra vertont alles.
Und Effe macht Schnitt.
Ja.
Genau, Effe macht Schnitt.
Wie geil.
Da gibt, aber es gibt ja mittlerweile noch ein paar weitere Kolleginnen, die...
Im auch, Schnitt oder?
Nee.
Die sprechen?
Ja.
Ja, das ist ja das Ding so. Man steht ja nicht mehr irgendwie... Ich kenne die alle leider nicht, aber...
Na, geixt.
Ich, ja. Aber ich habe so auf der einen oder... Ah, der ja Flechtner zum Beispiel.
Ah, ja.
Der spricht ja auch fließend Türkisch, glaube ich, tatsächlich.
Nee.
Nicht?
Ich habe ja sie mal ein bisschen, nicht hops genommen, aber wenn man Derya nach ihrem Namen fragt, sagt sie ja, ich heiße Derya. Und da meinte ich, wie, du heißt Derya?
Ach echt, ich dachte, Derya
du heißt
spricht...
Derya. Und dann hat sie dann so mich angeschmunzelt, da war sie noch viel, viel jünger.
Alles
dann meinte ich so, warum sprichst du deinen Namen nicht korrekt aus? Du heißt doch bestimmt Derya. Und... Derya spricht nicht.
Okay.
Die wird jetzt vielleicht auch mal beehren und die Geschichte. Und dann wird sie genau, die Ohren lang ziehen.
Genau, einladen und danach wird sie uns vom Gegenteil...
Die Liste wird immer länger. Ja. Derya wird dann so, pass mal auf, Mäuschen. Ich spreche besser Türkisch, als du jemals können wirst.
Bana bak seni gönül oyarıma.
Ja, genau.
Ich steche dir dein Auge aus, habe ich gesagt.
Oh.
Sie kommen und dann sagen, pass auf, mein Lieber. Hast du schon mal eine gesprochen mit türkischem Akzent?
Mit türkischem glaube ich nicht. Arabischen ist ja, man dann ruft einen Aufnahmeleiter an. Du bist doch, kommst doch aus der, also ich bin erstmal Türkin dann, erstmal sowieso. Das ist irgendwie so etabliert, aber es okay. Und dann heißt es so, ja, weil das ist, da ist eine Perserin oder da ist eine Araberin und dann kannst du ja auch Arabisch. So, und dann ist es so entstanden, dass ich öfter mal, was ja definitiv nicht der Fall ist, also das Arabisch ist komplett was anderes als Türkisch, aber so eher solche Akzente, arabischen Akzent musste ich schon mal sprechen, Russisch auch, Arabisch, aber Türkisch weiß ich nicht, musste mal eine sprechen, die 1-2 türkische Sätze gedroppt hat, so. Das war das Einzige, was ich machen musste, aber ich finde mein Türkisch nicht gut genug, aussprachetechnisch. Also ich finde, man hört so das Deutsche raus.
Naja, das ist bei vielen so. Das ist ja, wenn wir halt zum Beispiel in die Türkei fliegen und dann brauchst du nur 2 Sätze von dir geben, dann wissen sie ganz genau, okay, der kommt aus dem Ausland.
Ja.
Und hauptsächlich aus Deutschland.
Okay.
Ja.
Ist ja auch verrückt.
Ja. Meine Schwester zum Beispiel, meine Schwester sage ich. Achso, übrigens, meine Schwester grüßt dich ganz lieb, unbekannterweise.
Oh, danke, grüß sie zurück.
Mach ich. Özlem, sie ist ungefähr in deinem Alter.
Ja.
Neulich hatten wir uns zu Hause unterhalten und sie meinte, ey, ich habe ja gelesen bei wie heißt die Serie mit dem Bankraub da?
Haus des Geldes.
Haus des Geldes. Da spricht ja eine Türkin mit.
Ja, geil.
Esra Vural. Ich meinte, ja, die kenne ich und demnächst werden wir sie bei uns im Programm haben. Und da meint sie dann, grüß sie mal ganz lieb.
Ja, Özlem war der Name deiner Schwester, ne? Ja, ich grüße sie bitte von mir zurück.
Werde ich ihr ausrichten.
Dankeschön.
Und sie wird sich bestimmt die Folge jetzt nochmal genauer anhören.
Das klingt gut.
Ja. Ja, hast du bei Homeland mal mitgesprochen da? Da kamen ja halt viele... Oh, aus dem arabischen Raum?
Nee, ich glaube nicht. Nee, ich, nicht, dass ich wüsste. Zumindest dann nichts Großes wahrscheinlich.
Das ist, die Liste ist so lang bei Esra.
Also, kann so ich viel doch
Zeit,
alles nicht merken.
So viel Zeit hat doch keiner, um durch die Synchronliste zu scrollen. So viel Zeit.
Google das, wenn du es unbedingt wissen möchtest. Ich weiß es nicht mehr. Nächste Frage.
A Quadrat durch B Quadrat.
Ach, lass mich doch in Ruhe, ey.
Ich glaube, jetzt werden wir langsam crazy und ich glaube, es wird langsam Zeit, die liebe Esra aus dem heißen Studio zu befreien. Und da drin ist es bestimmt schon wieder ganz gut warm geworden, glaube ich, ne?
Ja.
Es sei denn, dir brennt noch eine Frage auf der Seele, lieber Etten.
Du kommst immer so mit der letzten Sache auf mich zu.
Ja.
So, es sei denn, du hast noch eine Frage. Viele Fragen hätte ich bestimmt.
Aber dann fällt einem nichts ein. Das ist genauso wie spiel mal Musik. Spiel mal mir fällt dann kein Lied mehr ein, als ob es keine Lieder auf der Welt gäbe. Ich weiß dann immer nicht, welchen Song ich abspielen soll. Das setzt mich krass unter Druck immer. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Backstreet Boys, Quit Playing Games oder so.
Aber wir haben ja Zeit. Uns rennt ja niemand weg. Also die Zeit rennt uns ja nicht weg. Nein, ein bisschen vielleicht. Aber das soll ja nicht heißen, dass wir uns nicht zu gegebener Stunde nochmal hier treffen und nochmal ein Baklava, Chai und Sonnenblumenkernabend machen.
Check your deck?
Check your deck?
Ja.
Ja.
Also nicht check your deck, sondern check your deck.
Ja.
Und weißt du, woher der Name kommt, check your deck?
Nein.
Weil es einfach diesen Sound macht.
Oh, das wusste ich jetzt zum Beispiel auch.
Und das ist halt Tschechir Deck. Das ist so. Das ist die Soundbeschreibung. Wie nennt man das?
Naja, ein Lautwort.
Lautwort, ja. Ja.
Oh, da gibt es bestimmt so einen ganz professionellen lateinischen Begriff dafür.
Ja, bestimmt, bestimmt.
Wortlaut.
Das dann so
Wortlaut. Wortlaut?
Aber es ist ja auch schon spät.
Müssen wir auch nicht wissen.
Das ist jetzt.
Das wäre eine Hausaufgabe wieder für mich. Ich
wusste
fürs zum
nächste
Beispiel,
Mal.
Kennst du die Wetteroma?
Die Gewitteroma.
Ach, Gewitteroma.
Nein. Ah. Wer oder was ist das?
Kannte ich auch nicht bis dato. Rubine Naht. In ihrer Folge hatte sie von der Gewitteroma gesprochen. Und da musste ich auch nachgoogeln.
Okay.
Das wäre auch eine Hausaufgabe für dich. Die
oh
Gewitter-Oma.
Nein, das kannst du doch nicht machen.
Ich glaube, das machen wir jetzt gleich noch.
Und dann recherchiere ich mal
und
fürs nächste Mal
das Wort,
wie man das nennt.
Soundbeschreibung. In der Fachterminologie korrekt heißt.
Genau. Also seid gespannt auf die nächste Episode, in der Etim rausfindet, wie man Check Your Deck am besten beschreibt.
Ja.
Ne? Esra.
Da muss ich ja reinhören.
Esra. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
Ich danke euch.
Toll, dass du die Zeit dir genommen hast, dass du so viele schöne Geschichten erzählt hast und so viel von dir preisgegeben hast.
Danke.
Ich glaube, da gibt es viele Hörer, die da sehr dankbar zuhören. Und für den einen oder anderen ist es ja vielleicht auch ein Anreiz, mal zu schnuppern in unsere Welt oder sich sonst wie nochmal neu zu orientieren.
Schön wär's. Mhm. Dankeschön, ich habe mich mega wohl. Ey, war ja wie zu Hause quasi.
Ja, geil.
Das war unsere Absicht.
Und das nächste Mal.
Gut hinbekommen.
Im Pyjama.
Im Pyjama. Okay.
Dann
gerne.
Hoshchakal?
Hoshchakal. Aber als Antwort zu Hoshchakal ist nicht Hoshchakal, ne?
Güle güle.
Bis bald.
Güle güle.
Güle güle. Ja.
Ja.
Gut.
Super.
Ein wunderschönes Schlusswort.
Ja. Dankeschön.
Esra, schön, dass du bei uns warst.
Schön, dass ich hier sein durfte.
Komm gut nach Hause und auf ganz bald.
Tschüss.
Mach's gut.
Ciao.
Auf Wiederhören.
Das war Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Moderiert von Fabian Oskar-Wien.
Fabian Oskar-Wien.
Produziert von Effendi Audio Solutions.
Solutions.